Hallo, liebe Freunde der inneren Stimmen, die nachts um 3 deutlich lauter sind, als jeder Wecker klingeln kann.
Oh, hallo zusammen.
Hallo.
Wir haben Erik wieder im Haus. Und nachdem wir den ersten Podcast mit Erik hier gemacht haben, wir können sagen, wir können ja in die Statistik gucken, es ist unsere erfolgreichste Episode bisher gewesen. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, alte Liebe rostet nicht. Wir holen uns Erik jetzt öfter mal ins Haus, weil er hat ganz, ganz viele Themen. Wir werden auch verschiedene Podcasts machen, die vielleicht nur 10 Minuten gehen, 15 oder 20 Minuten, sogenannte Shortcuts, also unsere Kurzstreckentickets. Wie lange der heute läuft, wissen wir nicht, haben wir gar keine Ahnung. Wir wissen auch fast nichts über das Thema, wie gesagt, völlig ungescriptet, aber Erik hat ein Thema, das liegt ihm auf dem Herzen und das kannst du uns jetzt mal ankündigen.
Ja, hallo, schön wieder bei euch zu sein. Nachdem wir letztes Mal sehr, sehr viel besprochen haben, hat sich aber auch irgendwo ein Kern herausgebildet, woraus das Ganze entstanden ist. Und ich würde gerne über Ängste sprechen und auch, warum es sich lohnt, durch diese Angst zu gehen und damit auch seine Angst zu besiegen.
Mhm. Spannend.
Absolut. Wir haben ja alle Ängste.
Ja.
Und ich glaube fast, dass wir täglich mit irgendwelchen Ängsten konfrontiert werden. Das ist manchmal, glaube ich, auch ganz unbewusst. Also es sind nicht immer so große Sachen, aber manchmal so kleine Dinge, wo wir einfach, ja, wo es gar nicht so bewusst ist, dass wir Angst haben. Und trotzdem sagen wir, ach nee, ich habe das heute zum Beispiel gehabt.
Echt?
Ja.
Im Gym.
Ja.
Zu viel Gewicht auf der...
Also ich hatte da auch so ein, das war jetzt nicht Angst, das stimmt nicht, das war eher so ein, ach nee, möchte ich nicht, ist mir unangenehm, so
sowas.
Aber erzähl mal, was war dir denn unangenehm?
Ganz einfach. Nee, dann möchte ich darauf einsteigen. Okay. Also da war auch Nötigung mit im Spiel, meinerseits. Wir waren heute im Legatum Gym, das ist ein Oldschool Bodybuilding Gym in Hamburg-Wandsbek und dort trainieren wirklich Athleten, da trainieren Amateure auf Profiniveau, da trainieren Profis, da trainieren wirklich IFBB Pros, also dort findet man Bodybuilder, die nicht nur diesen Lifestyle pflegen, sondern das auch zum Beruf gemacht haben. Und wer war heute im Studio? Die erfolgreichste deutsche Bodybuilderin Lena Rammsteiner. Die Frau tritt nur noch auf nationalen Wettbewerben an, um sich für den Mr. Olympia zu qualifizieren. Mr. Olympia ist ja die mit Abstand ehrenvollste und größte Bodybuilding-Veranstaltung in der Welt. Sie ist jedes Jahr dabei, ich glaube jetzt schon 4 Jahre dabei, platziert sich jedes Jahr weiter vorne. Und meine persönliche Meinung ist, dass sie in 2 bis 3 Jahren noch Mr. Olympia gewinnt. Also dann ist sie Mrs. Olympia. Und ich wollte ein Foto machen, aber nicht mit mir drauf, sondern mit Alex und Lena. Und ich habe 30 Minuten an Alex rumgeschraubt, bis ich gesagt, komm, lass uns ein Bild machen. Ich trau mich nicht.
Ja, und ich mag sowas einfach nicht. Also A, hat sie trainiert, dann hat man die Leute nicht zu stören. Das ist schon mal Respekt, in meiner Wahrheit zumindest. Und B, mag ich grundsätzlich mich nicht fotografieren lassen mit irgendwelchen Menschen, die berühmt oder bekannt sind. Das ist mir persönlich total unwichtig, weil es ist ein Foto. Also ich kenne diesen Menschen ja nicht. Mir ist es immer wichtiger, Menschen kennenzulernen. Das finde ich super. Aber ein Foto ist ein Foto. Das bedeutet mir nichts. Das ist einfach so. Und deswegen war es mir einfach unangenehm, dass du mich gepiesackt hast, auf liebevolle Art und Weise und mich immer wieder gebeten hast. Und letztlich sind wir beide zu ihr hingegangen und die ist natürlich eine super lässige, coole Frau. Ne? Wir haben ein paar schöne Bilder gemacht und einen netten Talk gehabt, absolut, war total schön. Und trotzdem ist das etwas, was ich nicht mag. Also ich würde nie, wir kennen ja alle irgendwelche Promis, die irgendwo rumlaufen. Ich würde niemals da hingehen und sagen, oh Gott, können wir schnell ein Selfie machen? Das mag ich einfach nicht, weil es mir auch nicht wichtig ist. Mir ist es nicht mal wichtig, mit diesen Leuten irgendwie oder die kennenzulernen oder in Kontakt zu kommen. Also warum? Also entweder lerne ich Leute kennen, weil es gerade passt in mein Leben oder eben nicht. Und alles andere, der Status ist mir immer völlig egal, was die beruflich machen oder auch nicht. Und ob die Millionen Follower haben oder mega geile Konzerte geben, das interessiert mich alles nicht.
Nö, ist ja auch in Ordnung. Ja. Wie gesagt, wir haben nur in der Ordnung halber, wir haben gewartet, bis Lena komplett fertig trainiert hat, alles abgebaut hat und sind nicht in den Satz reingegangen, weil unter Bodybuildern, unter Athleten ist es halt so, na, wer trainiert, soll trainieren und da geht man nicht rein. Das war deine Angst heute. Letztendlich haben wir es geschafft.
Also vor den neuen Maschinen hatte ich keine Angst, die waren alle super.
Gut, Erik.
Wir könnten direkt drei Themen dazu aufmachen. ich kann das total nachvollziehen und auch verstehen, was du sagst. Hört sich für mich aber so ein bisschen an, als ob es ja Stefan wichtig gewesen ist, dass er vielleicht ein Foto von dir und ihr auch zusammen hat, weil das ja, so hört sich das jetzt für mich an, ja auch etwas ist, wo Stefan dann sehr stolz drauf ist. Also ich habe ja schon auch öfter mit Stefan so 1:1 gesprochen und da hat er auch viel von dir erzählt und eben wie stolz er auch auf dich ist. Und er findet ja Menschen aus dieser Szene auch total anziehend und hört sich jetzt, also für mich wäre es so, okay, wenn es mir selbst unangenehm ist, dann gehe ich da vielleicht trotzdem durch und besiege. Es ist ja doch auch eine Angst irgendwo, auch wenn es unterschwellig irgendwie ist, weil ich es vielleicht dann aus Liebe zu diesem Menschen mache, also in dem Fall zu Stefan mache, weil das ja auch in einer Partnerschaft viel ausmacht, für den anderen dann auch mal da zu sein, einzustehen, und finde so etwas total schön. Das mit dem Stören, das kann ich super gut nachvollziehen. Das sehe ich auch so, das hat was mit Respekt zu tun. Und ihr habt dann ja auch gewartet. Und letztendlich habt ihr ja aber diese Fotos gemacht. Und da hast du dann ja versucht, vorher einen Widerstand aufzubauen, der dann ja am Ende aber doch überwunden wurde. Und wie war denn das Gefühl danach?
Ja, natürlich, das war schön. Und trotzdem würde ich immer wieder so reagieren. Oder werde ich ganz sicher, weil es mir nicht darum geht, in erster Linie Stefan zu befriedigen, sondern es geht ja um mich. Und ich mag einfach nicht Leute ansprechen für ein Foto, was mir nichts bedeutet. Das ist einfach so. Also die Dinge, die ich tue, die dürfen mir wichtig sein und mir was bedeuten. Und Fotos, also diese Fotos bedeuten mir einfach nichts. Weil ich, das ist ein Bild.
Verstehe ich. Aber ein Bild, wo Stefan sich das jetzt anschauen kann und sagen kann, ey, geil, das war ein Tag. Und vielleicht ja sogar mit dieser Geschichte dahinter, diesem, ne, er hat ja jetzt diese Erinnerung daran oder ihr beide habt ja diese Erinnerung daran, dieses, hey, okay, war dir jetzt ein bisschen unangenehm, dir bedeutet es nichts, Stefan dagegen schon. Und es geht ja dann gar nicht darum, auch irgendjemandem zu gefallen, sondern einfach meinem Partner vielleicht was Gutes zu tun, worüber er sich sehr, sehr freut. Und das ist ja dann unterm Strich wieder etwas Schönes, wenn es nicht zu gezwungen ist. Ja, also wenn du jetzt wirklich sagst, hey, ich möchte das auf gar keinen Fall, das widerstrebt irgendwie allem in mir, dann kann ich das auch verstehen und sollte man respektieren, aber man bekommt euch beide ja auch mit und ihr seid ja schon ein tolles Paar auch. Und ich finde es zum Beispiel ganz großartig, dass jetzt dieses Foto doch noch entstanden ist.
Ja, und das war auch jetzt nicht irgendwie eine Premiere für Alex. Also diese Drücke von mir kennt sie, denn vor 2 Jahren auf der FIBO, na, Dennis Wolf, einer der erfolgreichsten Bodybuilder überhaupt der Welt, Carsten Stahl, wir haben unheimlich viele Leute dort getroffen. Moritz Fiebig, den besten deutschen Crossfitter überhaupt. Na, und da haben wir viele Fotos gemacht und die waren alle toll. Und ich freue mich heute noch an diesen Bildern. Ich muss da gar nicht drauf sein. Also Alex bedeuten die Fotos nichts. Ich selber schiebe mich auch nicht ins Rampenlicht. Es gibt kein Foto von mir und irgendjemandem Promi oder sonst irgendwas. Aber ich freue mich, wenn ich sie mit jemandem fotografieren kann.
Ja.
Ja.
Gut. Das war jetzt aber ein Ausflug.
Ja. Aber kurz würde ich diesen Ausflug noch beibehalten. Ich fand es nämlich auch super spannend, was du gesagt hast. Warte, jetzt muss ich ganz kurz drüber nachdenken, wie das genau war. Genau, dass du sagst, du musst diese Menschen gar nicht kennenlernen und es bringt irgendwie nichts und es müssen keine Promis sein und all solche Geschichten. Aber ist es nicht schön, über Menschen etwas erfahren zu können, die, egal in welcher Hinsicht, erfolgreich sind? Weil ich kann doch auch eventuell viel davon lernen. Also ist, ich meine es gar nicht so auf diesen Groupie-Effekt, sondern wirklich, hey, diese Person scheint ja irgendwas in ihrem Leben gemacht zu haben, um an diesen Punkt zu kommen, wo sie ist. Also irgendwo ja eine Erfolgsgeschichte zu haben. Und wie gesagt, es geht ja nicht darum, irgendwie viel Geld zu haben oder irgendwelche Titel zu erlangen. Es können ja auch ganz normale Menschen sein, die vielleicht viele Steine im Weg hatten und diese überwunden haben. Und ich habe mir gedacht, oder ich denke mir, okay, wenn ich eine Person habe, wo ich das Gefühl habe, das könnte interessant sein, dann möchte ich die kennenlernen. Und dann gehe ich hin und spreche diese Person an und sag einfach mal, was ich will. Ganz banales Beispiel. Hey, ich habe gesehen, du hast das und das irgendwie erreicht. Hast du eine Sekunde? Kannst du mir irgendwie was mitgeben auf meinem Weg irgendwie? Und selbst wenn es nur irgendwie, hast du einen Tipp für mich? Hast du irgendwie, ne? Also es muss ja dann nicht immer dieses elendlange Gespräch sein, sondern nur mal so ein kleines Hint, so, gib mir was mit. Ich finde das ja irgendwie toll, was du machst. Mhm. Und zeigt dir auch von einer gewissen Wertschätzung dieser Person gegenüber.
Mhm. Ja, also was wir sagen können, dass Alex und ich Lena seit knapp 3 Jahren kennen, denn als sie zum ersten Mal eine Doku hatte, die auch noch in der ARD-Mediathek nachzusehen ist, das war...
ich weiß auch gerade nicht, wie sie heißt. Mit einer anderen Bodybuilderin zusammen.
Okay, auf jeden Fall geht es da um 2 Pumping Queens auf dem Weg nach Las Vegas zum Mr. Olympia, wie sie sich vorbereiten. Und das war dann quasi der erste Mr. Olympia. Das heißt, die Doku haben wir vor über 3 Jahren gesehen. Wir verfolgen sie bei Instagram, wir sehen ihre Stories, wir sehen, welche nationalen Wettkämpfe sie weltweit gewinnt, in welchen Ländern sie überall trainiert. Das heißt, wir verfolgen Lena schon ziemlich genau. Und deswegen wollte ich das einfach mit diesem Bild auch abrunden.
Mhm. Mhm, ja, und grundsätzlich, ich habe da eine ganz andere Motivation, Menschen kennenzulernen. Für mich ist nie interessant, was jemand beruflich macht. Für mich ist nie interessant, wie viel Geld er damit verdient. Das interessiert mich alles nicht, sondern für mich darf ein Mensch mich einfach berühren mit seiner Ausstrahlung, vielleicht mit dem, wie er sich artikuliert, mit dem, was er gerade so tut. Aber ich würde, da bin ich ganz anders, ich würde nie zu einem Menschen gehen, der zum Beispiel beruflich sehr erfolgreich ist, völlig egal auf welchem Gebiet, und würde ihn ansprechen und würde sagen, was ich toll finde und ob er mir irgendwie einen Tipp mitgeben kann oder das. Und das würde ich niemals tun. Also Menschen kommen in mein Leben, weil ich in einer gewissen Energie bin, um mit ihnen in Kontakt zu treten. So sehe ich das. Und entweder das passt oder es passt eben nicht. Mhm. So kommen Menschen einfach zusammen. Und ich habe das, glaube ich, auch noch nie in meinem Leben gehabt, dass ich jemanden so wahnsinnig interessant finde. Und natürlich finde ich viele Menschen interessant, ganz klar. Oder den beruflichen Weg oder den spirituellen Weg, was auch immer. Und trotzdem würde ich nie zu diesen Menschen gehen, wenn ich sie irgendwo sehen würde und mit denen ein Gespräch anfangen. Entweder ergibt sich das oder eben nicht. Mhm. Und das ist, da ist jeder unterschiedlich, ne?
Absolut. Ja. Und das ist ja auch genauso in Ordnung. Mhm. Das finde ich spannend, ja.
Ja. Mhm. Ja, absolut. Nein, und für mich ist nie maßgeblich, was Menschen beruflich machen. Das ist auch völlig, ist mir völlig egal. Also Menschen können für mich wahnsinnig interessant sein, die nicht viel Geld verdienen, die einfach persönlich sich ganz großartig weiterentwickelt haben, und Menschen, die ganz viel Geld verdienen oder immer im Rampenlicht stehen, auf großen Bühnen stehen, die können sowas von uninteressant sein. Ich glaube, das geht uns allen so, ne?
Ja.
Also ich glaube, wir bekommen immer das, was wir verdienen in unser Leben.
Mhm. Ja, schön, schön gesagt. Aber genau so ist es ja auch. Ne? Also alles, was ich damit sagen wollte, ist, es ist ja egal, was für einen Menschen du siehst, egal ob jetzt ja erfolgreich im Sinne von Geld oder erfolgreich im Sinne einfach von ich habe mich extrem weiterentwickelt. Es geht ja um trotzdem die Persönlichkeit dabei und das, was diese Person damit ausstrahlt und vielleicht ja auch auf mich anziehend wirkt. Und dann wirken auf dich meinetwegen einfach andere Dinge anziehend als auf mich. Und du sagst, okay, entweder es ergibt sich und es kommt. Und ich bin so ein bisschen der Meinung, okay, wenn ich aber etwas interessant finde, dann versuche ich da einfach in einen Kontakt zu kommen. Ob das Ganze jetzt am Ende auch fruchtet oder nicht, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Das muss ja auch nicht immer so sein. Aber wenn, dann ist es doch auch wieder eine tolle Sache, weil ich ja da irgendwo das bekommen habe, was ich wollte, nämlich den Kontakt zu diesem Menschen, weil ich ja etwas spüre oder etwas sehe, etwas fühle, was mich ja dahin zieht.
Mhm, absolut, ja. Ja, dann ist es auch für dich genau das Richtige und auch der richtige Weg natürlich.
Mhm.
Mhm. Schön, okay. Hast du Ängste in letzter Zeit gehabt?
Nein, in letzter Zeit hatte ich keine Ängste. Ich habe mein Leben lang irgendwelche Grundängste, die sind immer irgendwo da, das ist richtig. Und das präsenteste Thema ist, dass viele Leute sagen, Mensch, Stefan, du hast so wahnsinnig viel Wissen, du hast menschlichen Zugang, mach das doch mal richtig zu Geld, werd selbstständig, werd Gründer, Unternehmer und hau dein Wissen einfach, mach dein Wissen zum Kapital. Und da habe ich gesagt, nein, nie im Leben. Ich bin ein Leben lang Angestellter, ganz normal in der gesetzlichen Krankenkasse, immer das soziale Netz unterm Arsch gehabt oder auch immer noch. Und ich habe immer gesagt, ich bin ein guter Angestellter. Und ich habe die Angst gehabt vor Selbstständigkeit. Also ich würde auch heute nicht selbstständig werden, glaube ich nicht. Gut, jetzt bin ich wenige Jahre vor der Rente und ich kriege wahrscheinlich noch eine. Und werdet nicht diesen Sprung noch machen, das nicht. Aber das waren immer so die Ängste vor einer großen Veränderung, um wirklich alleine auf zwei Beinen zu stehen. Da hatte ich Angst vor mir selber.
Mhm.
Ganz einfach. Und deswegen bin ich bis heute noch Angestellter. Genau das Gleiche. Ich war in einem Unternehmen viele Jahre Prokurist. Bin wirklich gleich als Verkaufsleiter eingestellt worden, auch ohne Probezeit. Alles wunderbar, weil mein Geschäftsführer hatte so ein Vertrauen, hat mich auch abgeworben, hat gesagt, Mensch, Stefan, bitte arbeite für mich. Ich weiß, dass du das alles kannst. Die Qualifikation hatte ich auch, ich habe auch das Herzblut und immer wieder konnte ich auch meinem Chef ganz klar sagen, ich bin bester zweiter Mann. Ich halte ihm den Rücken frei, ich sorge für Ordnung im Haus und er kann sich immer darauf verlassen, wenn er in die internationalen Meetings geht, Board of Directors und hat dort seine großen Reportings, habe ich ihn aufmunitioniert. Also ich habe alles immer für meine Bosse gemacht. Die konnten sich wirklich darauf verlassen und hab mir diesen Titel gegeben, bester zweiter Mann. Ich war nie mit dem Anspruch unterwegs, irgendwann sehe ich an seinem Stuhl und werde auch Geschäftsführer. Das war gar nicht mein Ding. Also von daher, ich weiß, was ich kann. Und ich bleib bescheiden.
Auch gut, klar.
Ja, aber die Ängste der großen Veränderung, selbstständig zu sein, das war so eine Grundangst. Und ja, ist das nur eine Angst? Mittlerweile ist das eine Gewohnheit. Ich werde nicht selbstständig.
Gibt's bei dir was, Erik, wo du sagst, ganz frisch, habe ich da jetzt so ein Angstthema gerade oder habe es gerade überwunden?
Absolut. Also ganz frisch ist natürlich für mich der Umzug gewesen nach Hamburg ins Unbekannte.
Mhm.
Ich wurde dafür aber auch bisher reichlich belohnt. Und deswegen glaube ich, also das Thema Selbstständigkeit ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema, was die Angst angeht, weil auch einfach sehr, sehr viel schief gehen kann, weil wir da ja auch immer einen wirtschaftlichen Aspekt drin haben. Deswegen würde ich das gerne mal bisschen beiseite stellen, aber alles, was ja mit einer menschlichen Veränderung auch einhergeht, kann ja nur eine Bereicherung für uns sein, ja, und ich bin der Meinung, es hat alles wunderbar geklappt. Ich meine, ich sitze jetzt hier mit euch und mache schon den zweiten Podcast, ja, ihr habt gesagt, gut, der erste ist ja wirklich Platz 1 geworden,
ja.
Schau, also wie viele Menschen sich das angehört haben, ich habe unglaublich viel Feedback bekommen von Menschen, wo ich dachte, das hören die sich im Leben nicht an.
Mhm.
Und auf einmal bekomme ich Nachrichten, hey, ich habe die 2 Stunden gehört, das ist ja Wahnsinn. Also das war so toll, das war so angenehm zuzuhören. Mach mehr.
Mhm.
Und du wusstest nicht, was dich hier erwartet, was auch mit einer leichten Grundangst belegt war.
Absolut. Also ich war ja nicht nur aufgeregt, ich war nicht nur nervös, sondern es hat auch eine Angst mitgeschwungen. Mhm. Und das ist ein Part, mit dem ich belohnt wurde. Dann beziehungstechnisch, seitdem ich in Hamburg wohne, geht das alles auch nochmal viel mehr bergauf. Ich habe beruflich für mich jetzt schon wieder mehr erreicht, als in Flensburg überhaupt in den letzten Jahren.
Mhm.
Und wir stehen am Anfang.
Mhm.
Ja, und selbst wenn das alles in die Hose gegangen wäre, dann hätte ich ja diese Erfahrung dazu gewonnen und hätte auch diese Ängste überwunden. Ich weiß noch, der Hamburger Hauptbahnhof hat mir Angst gemacht.
Mhm.
Ja, ich komme aus Flensburg, da stehen 10 Leute am Bahnhof. So, wir haben da 4 Gleise, das war's. Ja, und hier steige ich aus an einem Freitagmittag und bin von Menschenmassen umgeben, die sich fast gegenseitig auf die Gleise stoßen, so eng ist das. Und am Anfang war das wirklich, ich bin schweißgebadet nach Hause gekommen und jetzt fließt du durch diese Menge durch. Ja, also auch da, man wächst ja einfach an all diesen Dingen. Letztens war ich in München und wir wollten unsere Koffer einfach nochmal in so ein Schließfach packen. Die nehmen aber keine Karte, nur Kleingeld. Wer hat denn heute noch eigentlich Bargeld dabei? So, und dann haben wir überlegt, okay, was machen wir? Wie kommen wir jetzt an Geld? Und dann habe ich gesagt, hey, guck mal, da vorne ist ein Warteraum. Da sind 15 Menschen drin, mindestens. Ich sage, wir gehen da jetzt rein und fragen. So, dann sagt mein Freund, wie, na, lass das doch irgendwie. Ich sage, nein, ich mach das jetzt. Hab die Tür aufgemacht, gesagt, so, sorry, wir brauchen Kleingeld. Ich kann es direkt PayPalen oder wie auch immer, hat jemand Geld? Es sind 3 Menschen, haben ihr Portemonnaie rausgeholt, haben uns Geld gegeben und gesagt, passt, brauchen wir nicht. No. So, wir sind noch mit Plus da rausgegangen. So, und das ist einfach auch etwas, ja, wo man, wenn man diese sozialen Ängste dann auch überwindet, wann wird man nicht belohnt?
Das wäre wahrscheinlich auch eine Angst gewesen bei mir. Ich hätte das nicht gemacht. Also dann wäre ich irgendwie wahrscheinlich
Flaschen sammeln gegangen. Du wärst dann um den Bahnhof rum und hättest die Dosen und Flaschen gesammelt. Sowas, und dann rein zum Edeka und die dann abgegeben. Ne?
Ich glaube auch, ja.
Mir ist noch eine Angst eingefallen, wenn ich das kurz sagen darf. Und zwar, die ist wirklich sehr präsent, immer noch in meinem Leben. Nicht, dass die wiederkommen kann oder sowas, aber das war ein einschneidendes Erlebnis, ein wirklich einschneidendes Erlebnis. Und ich glaube, das war Anfang der 90er Jahre. Ich habe andersrum. Wenn du Jugendlicher bist, pubertierend, mit deiner ersten Freundin und gehst immer mal am Wochenende ein bisschen feiern, alle gehen tanzen, dann gibt's einen, der sich nicht bewegt, der steht nämlich völlig stocksteif in der Ecke. Das bin ich. Na, den kriegst du nicht auf die Tanzfläche, weil der sich gar nicht bewegen kann. Stefan ist ein Bewegungslegastheniker. Na, so. Das heißt, alle waren tanzen, ich nicht. Hab mich an meinem Bier festgehalten, in der Ecke gestanden und vielleicht noch eine Zigarette geraucht im Haus der Jugend Lattenkamp oder Haus der Jugend hier, Fruchtallee Dormannsweg oder Hamburghaus. Wie auch immer. Irgendwann ging es dann natürlich los mit der ersten Freundin nochmal die Fernreisen. Mallorca, oh Gott, El Arenal. Dann in die Großraumdiskotheken, Rio Palace und wie sie alle heißen, also von diesen Hotels, die hauseigenen Diskotheken und andere Diskotheken. Alle tanzen, ich stehe wieder an der Ecke, aber diesmal an einer anderen Ecke, nämlich am DJ-Pult und guck den Jungs auf die Finger, was machen die denn da bitte? Und ich kann euch sagen, das ist in den 80er Jahren gewesen. Ne? Das war so die Zeit, 85, 86, 87, 88. Und hab den DJs auf die Finger geguckt und hab gesagt, das ist ja klasse. Da sitzen 1-2 Leute, unterhalten den ganzen Laden und sorgen dafür, dass gute Stimmung ist und die Leute können tanzen. Also habe ich mich fürs Plattenauflegen interessiert. Hab mir 2 Plattenspieler gekauft, Mischpult gekauft, zu Hause alles, bei mir im Kinderzimmer, bei meiner Mutter, alles eingerichtet und hab gelernt, wie man mit 2 Plattenspielern umgeht. Unheimlich schnell habe ich es dann geschafft, in einigen Diskotheken Fuß zu fassen und hab Platten aufgelegt. Dann ging es ratzfatz in den Radiosender, zu OK Radio 95.0. Dort habe ich dann fertige Mixe verkauft. Also Whitney Houston Megamix, 7 Minuten, zusammengeschnitten alles, damals noch analog, nicht digital, wirklich mit Bandmaschinen geschnitten und Tape-Cutting gemacht, alles wunderbar, auf Sendung gegangen. Dann bei Radio Hamburg Megamixe gemacht, Minimixe gemacht, damals noch mit meinem Freund Roger Hunt und. Und da habe ich, dann hat jemand gesagt, Stefan, du hast eine ganz tolle Stimme. Willst du nicht bei Radio Hamburg auch auf Sendung gehen? Und wenn man damals noch Radio Hamburg kannte am Speersort Nummer 10, das war ein Glaskasten, also von draußen konnte man reingucken. Ne, schalldichtes Studio, Panzerglas, aber man konnte reingucken in dieses Studio. Und ich habe schon einige Jahre Platten aufgelegt und das war richtig gut, weil ich lege Platten auf, die Leute bewegen sich, ich kriege das direkte Feedback. Was passiert jetzt? Ich habe mein Moderationstraining auch damals gehabt bei Radio Hamburg, bei Dr. Thomas Walde, alles war wunderbar. Und ja, und dann gehe ich zum ersten Mal probeweise auf Sendung. Die rote Lampe im Studio geht an. Stefan geht aus. Ich habe nicht eine Silbe rausgebracht. Warum? Weil ich kein Feedback kriege, wenn ich im Radio bin. Ich weiß nicht, ob das, was ich gerade spreche, gut ankommt beim Publikum. Also eine Versagensangst, um das mal so zu kategorisieren. Und da habe ich gemerkt, so gern ich Radio habe und vielleicht wäre ich irgendwann auch beim Sender gelandet, vielleicht von da aus dann rüber zum Fernsehen oder wie das viele Radio Hamburg, die Azubis damals, Stefan Becker, Marcel Heller, das waren Azubis von Radio Hamburg, das waren die ersten DJs dort, ja, Radiosprecher. Und das hätte mir ja auch passieren können. Ne? Aber die Versagensangst, nicht zu performen, war so hoch, dass diese Karriere dann für mich nicht offen stand. Platten habe ich weiter aufgelegt, habe in einigen Diskotheken Platten aufgelegt, war alles wunderbar. Also was will ich damit sagen? Bei mir wird die Angst genommen, wenn ich sofort positives Feedback bekomme. Mhm. Und das war ein einschneidendes Erlebnis. Deswegen kann ich das als meinen größten Angstzustand sagen. Im Studio, rote Lampe geht an, Stefan geht aus.
Mhm. Finde ich verständlich. Was mir dabei direkt in den Sinn kommt, ist ja klar, weil du kannst ja deine Erfahrung, also du nimmst es auf oder du sprichst jetzt ins Radio und dir fehlt ja, also das Feedback ist ja nichts anderes als die gute Erfahrung, die du damit machst, das positive Gefühl, was du damit verknüpfst. Und das fehlt ja in dem Moment. Mhm. Aber manchmal kommen ja auch diese positiven Erfahrungen erst im Nachgang.
Ja, klar.
Also das kann ja nicht sein, dass man immer dieses direkte Feedback bekommt. Mhm. Und deswegen ist es ja auch so schwer, dann seine Ängste zu überwinden. Finde ich aber total spannend, wo wir ja schon bei den verschiedenen Arten von Ängsten auch sind, ne? Wie du schon sagst, jetzt irgendwie die Versagensangst, was hatten wir gerade noch? Genau, die Angst mit der Selbstständigkeit einfach, also da auch ja irgendwo ein gewisser Leistungsdruck, und ist ja auch wieder eine Art der Versagensangst dann.
Natürlich.
Scheint ja Thema bei dir zu sein.
Ja. Ich hätte noch ein Beispiel, aber es ist erstmal deine Show. Also ich komme später nochmal rein. Aber ich hab noch ein ganz bekanntes Beispiel, wie das gelöst wurde.
Mhm. Ich würde aber ganz gerne auch nochmal zu Alex gehen. Ich glaube, du hast noch gar nichts gesagt, welche Angst du so mit dir rumträgst.
Oh, ganz, ganz viele verschiedene. Ich habe natürlich auch so ein bisschen nachgedacht. Also ich habe auf jeden Fall vor ein paar Jahren Existenzängste gehabt. Und ich habe auch vor ein paar Jahren eine ganz große Angst gehabt, also Reiki zu bekommen, beziehungsweise Reiki zu lernen, weil ich wusste, wenn ich das tue, wird sich ganz viel in meinem Leben ändern. Menschen werden kommen und Menschen werden gehen. Und vor diesem Prozess hatte ich ganz große Angst. Deswegen habe ich dieses super interessante Thema für mich ganz lange Jahre vor mir hergeschoben und habe mich einfach nicht getraut und habe es dann irgendwann gemacht und es ist genauso passiert, wie ich es vorher schon wusste. Menschen werden kommen und Menschen werden gehen und genauso ist es gelaufen und natürlich am Ende des Tages ist das alles gut gewesen für mich. Ich wusste auch damals schon, dass es gut sein wird für mich und hatte trotzdem Angst davor.
Mhm.
Ja. Und es war wirklich eine ganz, ganz große, lange Angst, ja. Was habe ich denn noch für Ängste? Also ich habe auch eine ganze Weile Angst gehabt, meinen Führerschein zu machen. Also ich brauchte ihn nie beruflich. In Hamburg brauchte ich jetzt nicht wirklich einen Führerschein. Ich hätte ihn für meine Freizeit, habe ich ihn immer mir gewünscht. Na, man ist natürlich super flexibel, kommt mal schnell überall hin und habe dann auch gedacht, naja, mit 30 machst du den, mit 40 machst du den. Und dann wurde ich auch schon über 14, habe ich gedacht, oh Mensch, schaffst du das überhaupt noch? Ne? Also das mit dem Lernen wird ja auch nicht einfacher, wenn man älter wird. Und dann hatte ich so ein ganz einschneidendes Erlebnis mit einer Kollegin. Wir sind Auto gefahren und dann sagt sie, weißt du, ich habe ihn relativ früh gemacht, sagt sie, und bin lange zwischendurch nicht gefahren. Und es ist einfach so schön. Es gibt dir einfach maximale Freiheit. Und dann habe ich gedacht, geil. Und das ist das, was ich möchte in meinem Leben.
Wie alt bist du jetzt?
51.
Jetzt. Wann hast du den Schein gemacht?
Ich habe mich angemeldet, da war ich 48, ja. Mit 48 Jahren habe ich angefangen.
Ja, das heißt, jetzt hattest du gerade dein zweijähriges Fahrjubiläum und hast die Probezeit überstanden.
Ja. Hey. Ja. Und ich liebe Autofahren, ne? Also es ist toll. Ich habe ein bisschen
die Werkstätten lieben das auch, was du machst.
Naja, also ich hatte noch nie einen Unfall. Also so ein paar
nur Schürfwunden. Immer nur Schürfwunden.
Genau, ja. Also ja, die Säule ist halt fester als mein Auto, ne?
Kontaktfreudiges Parken.
Ja, und das sind so Sachen, ja, natürlich. Und ich hatte auch vor ganz vielen Jahren, das ist jetzt auch schon, ja, sicherlich 23 Jahre her, hatte ich schon Hemmung, vor ganz, ganz vielen Menschen zu sprechen.
Mhm.
Also so im kleinen Kreis war das immer kein Problem. Und wenn mich auf einmal 10 oder 20 Leute angucken, boah, da hatte ich schon echt, also da habe ich schon gemerkt, wie ich rot werde und mir heiß wird und ich ganz aufgeregt bin. Und ja, das musste ich allerdings beruflich irgendwann tun. Das hatte einfach mit der Position, mit meinem Job zu tun. Also da kam ich gar nicht umhin. Und da habe ich gedacht, okay, dann muss ich das jetzt eben einfach immer wiederholen, immer üben, üben, üben. Und ja, das habe ich gemacht. Und es wurde immer besser, immer besser. Und habe natürlich auch entsprechende Trainings gehabt. Ne? Also ich habe gewisse Coachings, habe ich ja auch in meinem Leben schon gemacht, wo du vor vielen Menschen sprichst. Da geht es jetzt nicht um das Sprechen an sich, sondern um alle möglichen Arten der Präsentation. Und da habe ich gemerkt, gut, die Leute hören mir zu. Es ist interessant, was ich sage, wie ich sage, wie ich es präsentiere. Und das tolle Feedback, das positive Feedback, was ich bekommen habe, das hat mich natürlich auch gestärkt, genauso weiterzumachen, ne? Ja. Und trotzdem erstmal durch die Angst durchzugehen, das ist natürlich auch ein Prozess, ne? Mhm. Manche Dinge gehen schneller. Manche Dinge musste ich dann eben machen. Da wurde ich ins kalte Wasser gestoßen. Und bei manchen Dingen, also so Dingen, die ich selber entscheiden kann, die schiebe ich dann auch schon manchmal vor mir her. Ja. Es ist so. Und letztlich ist alles positiv. Ne? Also jede Angst, der ich mich gestellt habe, da bin ich mit einem sehr, sehr tollen Ergebnis rausgegangen. Ich kann jetzt, also mir fällt nichts ein, wo ich jetzt irgendetwas gemacht habe, wovor ich Angst hatte und das ist richtig in die Hose gegangen. Mhm. Nein, das gibt's nicht.
Ja, also okay. Höchstens stellt man vielleicht fest, okay, das war jetzt nichts für mich.
Genau.
Und ich schlage einen anderen Weg.
Ja, und trotzdem ja dieses, also ich ziehe ja aus jedem auch was Positives. Alles, was doof ist, hat am Ende des Tages auch was Positives, ne? Und wenn es eben das ist, gut, das passt einfach nicht zu mir. Oder gerade jetzt ist es nicht die Zeit für dieses Thema oder für diesen Weg. Mhm. Auch das, ne? Und es ist immer eine Erfahrung, die man mitnimmt und die letztlich immer gut ist. Alle Erfahrungen prägen uns und sind gut.
Ja.
Ja. Ja, spannend.
Ja, es ist, und ich glaube, also da werden ja noch einige Ängste jetzt auf den Tisch bringen.
Ja.
Und es zeichnet sich ja jetzt schon ein Bild ab, dass egal durch welche wir durchgegangen sind, es hat etwas Positives gehabt. Ich schmeiße jetzt mal eine nicht so schöne Erfahrung in den Raum. Ich kann gar nicht genau sagen, wie alt ich bin. Ich würde schätzen, ich war so 5, 6 Jahre alt. Und ich hatte einen Papa, der schon sehr, sehr gewalttätig war auch. Und ach, ich weiß gar nicht, wie man sich das vorstellen kann jetzt. Wir hatten eine Garderobe. Also es war so eine Nische, die mit einem Vorhang zugezogen war. Mhm. Und da hingen eben Dutzende Jacken von uns. Und es war natürlich auch ein guter Ort, um sich zu verstecken. Mhm. So, und ich, wahrscheinlich habe ich ja wieder irgendwas angestellt und sollte dann Haue bekommen. Die Haue, die war schon, die hat's in sich gehabt, sagen wir mal so. Und ich kann mich noch genau dran erinnern, wie so eine Hand durch diesen Vorhang kam und mich gepackt hat. Und ich habe mich eingenässt. Aus Angst. Und das hat natürlich enorm etwas verändert erstmal. Weil da dieser Schutzbefohlene auf einmal keine Person mehr war, der du vertrauen konntest, wo du dich sicher gefühlt hast, sondern es war eine Beziehung, die über viele Jahre von Angst geprägt war. Und es ist nicht die Angst nur vor Körperlichkeit gewesen, sondern auch die Angst, etwas falsch zu machen, die Angst, nicht genug zu sein. Also wir könnten so weitermachen. Und es hat irgendwann einen Wendepunkt gegeben. Da war ich 14, ungefähr 15, wo wieder mal total ausgerastet wurde. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's. Und habe mich dieser Angst gestellt. Und ich habe, also es ist nichts, ich bin nicht körperlich geworden oder sonst irgendwas, sondern ich habe mich einfach nur hingestellt und gesagt, stopp. Nicht wortwörtlich, aber ne, bis hierher und jetzt reicht's. Ich habe eine Grenze aufgezogen. Weil ich für mich gesagt habe, oder eigentlich wurde dieser Druck so groß, ja, also ich wurde so oft in diese Situation reingeschmissen, bis man irgendwann sagt, okay, ich muss jetzt. Mhm. So, ne? Also das war, ist aus dem Inneren heraus entstanden, weil ja dieser Drang von mir da ist, nicht aufzugeben. Und das, ich habe das nie gelernt, das ist in mir verankert und dafür bin ich dankbar. Mhm. Und dann weiß ich noch, dann kam auf einmal eine ganz andere Reaktion, als wie ich es erwartet hätte. Nämlich eine Art, ich weiß gar nicht genau, wie ich es bezeichnen soll. Also auf jeden Fall ist es dann so gewesen, dass er nicht mehr selbst handgreiflich geworden ist, weil auch da wahrscheinlich dann eine Angst hochgekommen ist auf der gegenüberliegenden Seite. Und dann weiß ich noch, dann hat er mir gedroht, ich hole die Russen und ich schlag denen eine Flasche über den Kopf und bla bla bla, also alles so. Und das war aber alles nur noch bla bla. Mhm. So, und es hat nicht lange gedauert, dann durfte ich dieses Haus verlassen, weil er gemerkt hat, oh, da ist jetzt,
der entwickelt sich
und ich habe auf einmal einen Gegner. Den ich nicht mehr irgendwie, also mit dem ich nicht machen kann, was ich will, was ich kann. Und das war ein ganz entscheidender Moment, weil ich ab diesem Moment habe ich gelernt, mich aufzulehnen. Mhm. Und zwar gar nicht aus einem, hey, ich bin jetzt jugendlich und gehe einfach gegen an, sondern ein Auflehnen, ein Aufbäumen gegen Ungerechtigkeit. Und das hat sich immer wieder durchgezogen in der Familie. Also ich bin dann irgendwann zu meiner Mama gezogen und die hatte einen neuen Freund. Und der ist zwar nicht körperlich gewalttätig geworden, aber psychisch auch sehr, also höchst manipulativ im negativen Sinne, dass wir immer wieder das Gefühl bekommen haben, nicht gut genug zu sein, falsch mit unseren Taten zu sein, weil wir haben ja eine kranke Mutter, also sie war krebskrank, und müssen ja für sie da sein und müssen irgendwie die Hausarbeit machen und müssen irgendwie Tiere versorgen, die aber ich nenne sie jetzt einfach mal meine Eltern, angeschafft haben. Ob das jetzt irgendwie morgens um 5 aufs Feld gehen war, um für die Kaninchen Grünzeug zu pflücken. Ey, wenn du Kaninchen willst, dann mach das doch selber. Und auch da war von Anfang an dieser Widerstand da. Weil ich es irgendwann aber gelernt habe, das auch nach außen zu tragen. Mhm. Und wie viele Reibungspunkte wir hatten. Wahnsinn. Aber es war alles immer wieder gut, das so auch gemacht zu haben. Weil andernfalls weiß ich ganz genau, wäre ich heute ein ganz kleiner Mensch. Hätte niemals für mich einstehen können und hätte vor allem ja auch irgendwo gekuscht. Mhm. Und natürlich hat das auch Spuren hinterlassen. Also es war dann ja nicht so, dass ich irgendwie dann in jeder Lebenslage groß und stark war, sondern ich bin auch immer noch teilweise von gewissen männlichen Charakteren eingeschüchtert. Die müssen nicht mal mit mir gesprochen haben. Alleine schon von dieser Präsenz her. Also auch da ist ja immer noch diese ganz tiefliegende Angst, ist ja noch nicht besiegt, sondern das sind immer noch Prozesse, die stattfinden. Und ich finde, daran kann man mal sehen, das ist über 25 Jahre her. Mhm. Also ein Vierteljahrhundert. Mhm. Wie prägend das Ganze sein kann. Mhm. Ja, und das sind natürlich dann trotzdem Dinge, wo ich sage, hey, ich bin aber dankbar dafür heute. Mhm. Ja, weil ich ganz, ganz viel lernen durfte. Also gerade mit meinem Vater, mit dieser höchst manipulativen Person, was ich daraus jetzt alles erkennen kann. Ja, ich erkenne sehr schnell, wenn jemand versucht, mich zu manipulieren. Mhm. Wenn jemand versucht, mich in eine Richtung zu drängen, die ich nicht möchte. Und das hat ja gar nichts damit zu tun mit, ich werde jetzt Druck ausüben, ich werde jetzt sagen, du musst, sondern es gibt ja auch ganz charmante Menschen, die sehr, sehr gut die Kunst des Manipulierens beherrschen. Mhm. Und da einfach aber durchschauen zu können, bin ich ja sehr dankbar für.
Ein schönes Learning, weil dir sind Antennen gewachsen. Du hast völlig neue sensorische Fähigkeiten.
Ja, ganz genau.
Mhm, absolut, ja. Glaubst du, dass Angst uns auch schützt?
In gewisser Weise. Für den Moment, natürlich. Mhm. Wie du zum Beispiel gesagt hast, hast du eine Reiki-Ausbildung gemacht?
Also ich habe den ersten und den zweiten Grad, die Ausbildung habe ich nicht.
Okay, gut, dann bedienen wir es einfach, als du mit deinem Reiki angefangen hast und ja diese Angst gehabt hast, du warst ja noch nicht so weit. Mhm. Und manchmal, glaube ich, muss man erst gewisse Prozesse durchleben, um dann auch durch diese Angst durchgehen zu können. Weil wenn du jetzt früher damit angefangen hättest und das Ganze vielleicht hättest versucht, es auf Biegen und Brechen zu machen, vielleicht wärst du dann eher gescheitert. Vielleicht hättest du es dann gar nicht so für dich annehmen können, wo wir wieder dabei sind irgendwie. Alles kommt zu seiner Zeit.
Mhm.
Wichtig ist, glaube ich, dass du irgendwann diesen Schritt gehst.
Mhm. Ja, ich sehe das auch so. Ich denke, Angst ist, es ist gut, dass wir Ängste haben, absolut. Und ich glaube, wir sollten auch nie ganz angstfrei durchs Leben gehen. Und ich glaube, jede Angst, die wir fühlen, ist eine Herausforderung für uns und ist ein Zeichen, okay, da darf ich hingucken und der darf ich mich stellen.
Mhm.
Und ich glaube, wir fühlen es auch alle, wann es der richtige Moment ist, das genau zu machen.
Mhm.
Also wenn uns die Dinge immer wieder begegnen, dann ist das auch ein Zeichen, dass das mein Thema ist, da darf ich reingehen.
Ja.
Absolut.
Ich habe jetzt gerade was gelernt. Das heißt, über frühe kindliche Entwicklung, über die Jugendlichkeit bis zum jungen Heranwachsenden, bis zum Erwachsenen, kann man also lernen, mit Ängsten umzugehen. Man kann Widerstände aufbauen, man kann seine Antennen neu justieren. Das ist auch alles richtig, das verstehe ich auch. Ich hatte gestern, ich weiß nicht, gestern oder vorgestern mit jemandem das Thema. Man kann das Ganze in der Zeitreise auch rückwärts drehen. Dann, ich muss jetzt mal meinen lieben Bruder Dave Tiedemann hier ins Spiel bringen. Wir sind früher, wir haben alle Trendsportarten mitgemacht, wenn sie aus Amerika gekommen sind. Als BMX nach Deutschland kam, 1982, hatten wir BMX-Räder. Was haben wir gemacht? Wir sind in den Sternschanzenpark gegangen. Das war ein leerstehender Pool, ne, mit Rundkurven. Wir sind mit BMX-Rädern im Pool, in der Halfpipe gefahren. Wir haben die übelsten Stunts gemacht. Wir sind immer wieder auf die Schnauze gefallen. Wir haben uns alles geprellt, was man sich prellen kann. Dann kam Skateboarding. Das kam ja auch zeitgleich. Wir haben mit Skateboards Tricks gemacht, noch und nöcher. Wir sind mit Skateboards Treppen runtergefahren. Ja, da waren wir 10, 12, 13, 14, ja, 14 schon nicht mehr, aber na, so von 10 bis 12 war da so alles bei. Und da will ich nämlich sagen, hatten wir keine Angst, obwohl wir Kinder waren. Heute würde ich das alles nicht mehr machen. Deswegen deine Frage, kann Angst schützen? Ist das jetzt Angst, die ich heute habe, nicht mehr aufs Skateboard zu steigen und nicht aufs BMX-Rad und mich in irgendeine Halfpipe reinzuschmeißen? Ist das Angst oder habe ich nur einfach die bessere Übersicht oder die Kontrolle, tu das besser nicht? Ist das Angst?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden, weil Kinder sind natürlich, Kinder denken noch nicht in Konsequenzen und das tun wir Erwachsenen natürlich, weil wir einfach auch schon wissen, das und das könnte passieren. Wir haben alle schon mal vielleicht einen Unfall gehabt, einen Krankenhausaufenthalt, Brüche, Verletzungen und das manifestiert sich ja auch irgendwo bei uns, das ist ja klar. Ja. Und wir denken dann einfach in Konsequenzen. Nicht umsonst sagen Eltern zu den Kindern, pass auf, dass du nicht hinfällst und das. Kinder denken gar nicht so weit natürlich und deswegen ist es ja so toll, dass Kinder einfach alles machen. Die sind offen für alles, die sind super neugierig, testen alles aus, probieren alles.
Und sie sollen es auch im besten Fall. Ich weiß nicht, wie heute die Kindeserziehung aussieht, ob die heute auch von ihren Eltern aufs Rad gesetzt werden und in eine Halfpipe geschmissen werden, keine Ahnung, aber ich glaube eher nicht. Aber früher war es halt noch und ich finde, das war ein wichtiger Part der Entwicklung.
Mhm. Ja.
Und wenn der Gips wieder runter war, waren wir wieder auf dem Rad oder auf dem Skateboard.
Ganz genau, ja. Aber genau das ist ja eben, du hast ja gar kein Gefühl auch für Konsequenz. Beziehungsweise du hattest ja auch keine Konsequenz. Was war denn im schlimmsten Fall? Du brichst dir ein Bein.
Hm.
Ja, dann hast du 8 Wochen Gips. Also die schlimmste Konsequenz für dich ist ja, meine Sommerferien sind gerade irgendwie kacke.
Genau.
Kannst aber dich trotzdem noch mit deinen Freunden und so weiter und so fort. Wenn du dir heute ein Bein brichst, da hängen
Lohnfortzahlung.
Genau, da hängen ja ganz andere Konsequenzen einfach hinter.
Beschädigte Ausweis beantragen.
Also deswegen glaube ich, also irgendwo hat es natürlich eine schützende Funktion, aber auch da bin ich mir sicher, wenn du heute nochmal versuchen würdest, das Skateboard zu lernen, dann würdest du halt eher versuchen, erstmal auf dem Hügel anzufangen, ja, und den
flach
zu besiegen und genau, flach. Und nicht unbedingt direkt die Halfpipe runter. Das ist, glaube ich, etwas ganz Normales und Natürliches. Und sehr wahrscheinlich auch vom Menschen her eine gute Sache, die da irgendwie entstanden ist.
Absolut, ja. Also gerade dieses Körperliche, ne? Also du bist ja als Kind fällst ja anders hin auch, ne? Als Erwachsener schon nicht mehr so, ne? Wir haben ja auch mehr Körpergewicht dann, was wir mit uns rumschleppen.
Das weiß ich.
Okay, also ich glaube, dass wir ganz, ganz doll geprägt werden in unserer Kindheit, mit gewissen Ängsten immer auch konfrontiert sind, unser ganzes Leben lang. Und wir können es auch rückwirkend natürlich bearbeiten. Ne? Das ist auch wichtig. Das heißt, wenn wir ein Thema haben und wir wollen es nicht einfach mal machen, wie du nach Hamburg ziehen oder ich den Führerschein machen oder Reiki, was auch immer. Und die Angst begegnet uns trotzdem immer wieder und sie blockiert uns irgendwann. Auch das kann ja passieren. Dann gibt's natürlich auch Dinge, um das zu bearbeiten. Hast du, Erik, das schon mal gemacht?
Inwiefern meinst du das jetzt?
Du kannst innere Kindarbeit machen zum Beispiel. Das heißt, du kannst idealerweise mit jemandem zusammen, der sich damit sehr gut auskennt, der eine Ausbildung hat, kannst du in dein inneres Kind gehen. Gibt es verschiedene Methoden. Und kannst dann wirklich in einem Prozess dich diesen Ängsten stellen.
Das habe ich sehr viel gemacht. Ich habe erst, also ich bin ja seit roundabout 5 Jahren ungefähr, ich will nicht sagen in Therapie, weil das hat für mich einen sehr, sehr negativen und faden Beigeschmack, sondern ich arbeite mit einer Frau zusammen, wo ich sehr dankbar für bin, dass ich sie gefunden habe, die dafür sorgt, dass ich mich weiterentwickeln kann in den Dingen, wo ich nicht die richtigen Werkzeuge an der Hand habe.
Tausche Therapie gegen Coaching.
Mhm.
Genau.
Schon ist es gesellschaftsfähig und sogar trendy.
Ganz genau. Und wir waren, das war so Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, wieder sehr intensiv am Coachen. Und Anfang des Jahres habe ich einen Zugang gefunden zu meinem inneren Kind. Und das war, diese Erfahrung war abgespaced. Wirklich, das war ganz merkwürdig und total schön. Ich war zu Hause, es ist gar nichts Tolles passiert. Ich war in der Küche und habe Essen gemacht und war aber so in, ich will nicht mal sagen Gedanken, sondern es war etwas viel Tiefliegenderes, weil es auch so real war. Und ich habe es geschafft, in so eine Höhle zu gehen, wo gar nicht viel war. Also stellt euch ein Erdloch vor, so unter einem Baum irgendwie. Aber es war alles ziemlich clean. Also es war, wir hatten so eine Art Sandboden. Ihr kennt so einen roten Wüstensand. So ungefähr sah es aus. Aber es war nicht sandig, sondern es war schon fester Boden. Und auch die Wände, da war nichts irgendwie, also schauten nicht wirklich Wurzeln von den Bäumen raus, sondern es war alles wie eine Höhle einfach. Wie eine Höhle mit festem Sand. Anders kann ich es gar nicht beschreiben. Und da saß ein Junge auf dem Fußboden, der mit einem Holzspielzeug gespielt hat. Das waren Schienen, die einmal im Kreis verlaufen sind, mit einer Eisenbahn drauf. Alles aus Holz. Und da hat er gespielt. Und das war natürlich sinnbildlich für das innere Kind, was unter Tage versteckt war, für sich allein. Und ich bin da runtergegangen und ich habe mich selbst auch gesehen. Es war wie ein Film. Und ich habe mich dann zu ihm gesetzt und nur zugeschaut. Bis in mir ein Prozess stattgefunden hat und ich kann es nicht mal beschreiben, selbst wenn ich wollte, weil das so tief im Inneren passiert ist, dass es, glaube ich, nur über Gefühl geht, über das, was ich in dem Moment gefühlt habe, ohne dass man es, wie gesagt, wirklich beschreiben kann. Und wir haben eine Verbindung aufgebaut, einfach indem ich diesen Jungen an der Hand genommen habe und dann sind wir rausgegangen. Und draußen standen wir auf einer Riesenwiese, wo die Welt schön war, wo wirklich, also es gab keine Menschen, die Sonne hat geschienen, es war eine Blumenwiese. Ihr kennt es vielleicht irgendwie noch aus der Jugend auch, wo alles irgendwie noch so unbeschwert war und ihr habt diesen Duft in der Nase.
Ich wollte sagen, das erste ist doch, es riecht schon mal anders als im Loch.
Genau. Und alle Sinne, die man hatte, haben sich verändert. Und zwar zu einem positiven. Und dann war dieses Kind, es ist ja dieses innere Kind in mir gewesen, war frei. Mhm. Und ab dem Moment hat sich so viel verändert. Ich habe früher nie geweint. Also zu den Beerdigungen, ja. Aber sonst ist es selten passiert. Wirklich selten. Seitdem ich das passiert habe, ich heule ständig.
Mhm. Du lässt dich jetzt zu.
Genau. Und meine Freundin zum Beispiel, also ich will nicht sagen, dass es ihr lästig ist, aber es passiert eben auch bei schönen Dingen. Mhm. Weil es doch einfach etwas total Tolles ist, was passiert. Und das können Kleinigkeiten sein, ja. Aber diese Emotionen, die endlich da sein dürfen, die gespürt werden dürfen, die gelebt werden dürfen, wo ich vorher auch Thema Angst, wo ich immer Angst hatte, das zuzulassen, weil ich muss mich ja verstellen, ich muss ja irgendwo der Starke sein. Ich bin seitdem viel stärker. Mhm. Weil ich auch Grenzen setzen kann, um ja mich selbst und auch das innere Kind, was jetzt mit mir ist, zu schützen weiß. In einem sehr positiven Sinne. Und also kurzer Ausflug zu der inneren Kindarbeit. Ja, da passiert viel.
Mhm, absolut, ja. Also ich habe sowas auch schon erlebt, immer in gewissen Abständen. Ich habe, glaube ich, vor über 20 Jahren bin ich da das erste Mal damit konfrontiert worden, auch in einem Coaching-Prozess. Und das kannte ich vorher gar nicht. Und da gibt es ja so viele verschiedene Methoden, je nachdem auch, was du für Ängste hast, wie du dann daran geführt wirst, über welche Meditationsmöglichkeiten du dann natürlich auch daran geführt wirst, ne, wo man dich gerade befindet. Und das ist total schön. Auch das ist etwas, was man zulassen darf, nicht muss, sondern darf. Und wenn man da ganz offen rangeht, also so ist es mir passiert, und das einfach mal wirklich zulässt und laufen lässt, dann tut der Prozess natürlich unheimlich weh. Und es ist gut, wenn man in dem Moment auch ganz viel weint, weil das ist dieses Loslassen natürlich auch, ne? Man ist ja wieder in dieser alten Emotion auch von früher drin und lässt es zu. Man durchläuft ja gewisse Situationen oder Momente auch nochmal. Mhm. Und das ist ja ganz wichtig, dass man dann auch weint und dass man auch, je nachdem, was man für ein Ziel natürlich hat, auch, ja, vielleicht auch in Vergebung geht. Das ist auch nochmal so ein schöner Weg, so ein schöner Prozess. Und ja, letztlich ist innere Kindarbeit etwas, glaube ich, wenn man das einmal gemacht hat, was man immer wieder anwenden darf in gewissen Momenten. Und ich weiß, die Reiki-Lehrerin von mir, die Silvi, die war ja auch letzte Woche bei uns im Podcast. Wir haben beide das auch schon gemacht, natürlich, nie zusammen, aber wir wissen beide, worum es geht, und wir müssen beide manchmal so schmunzeln, dass wir sagen, Mensch, da bin ich schon wieder drüber gefallen. Und dann sagen wir uns, naja, aber wir wissen ja, welches innere Kind wir jetzt einfach abholen dürfen, und dann können wir auch schon darüber wieder ein bisschen schmunzeln und wissen einfach, was in dem Moment zu tun ist, ne? Mhm. Und das ist einfach so ein schöner Prozess dann auch, dass man einfach sagen kann, naja, komm, das innere Kind, das kannst du jetzt mal wieder nach hinten schieben, ne? Und da gehen wir mal wieder rein, und dann ja, dann ist das sicherlich nicht immer alles erledigt. Man kann das nicht einmal machen und dann ist alles im grünen Bereich. Sondern man hat ja auch verschiedene Themen im Leben, die zu verschiedenen Zeiten mal aufpoppen. Und dann kommt schon wieder so ein Gefühl hoch, wo man denkt, oh, wo bin ich denn jetzt gerade? Ich dachte, das ist alles schon erledigt und jetzt stehe ich wieder vor so einem Problem. Warum? Warum jetzt? Ne? Mhm. Und dann genau ist der Moment, das darf man dann erkennen, dass man an sich arbeiten darf.
Für unsere Hörer, die ja vielschichtig sind, und vielleicht schaffen das einige bis hierhin, wir sind in der 54. Minute, an euch beiden mal die Aufgabe, für wen ist die innere Kindarbeit wirklich gedacht und wichtig? Porträtiert mir mal 1, 2, 3 Fälle oder Charaktere, wo ihr sagt, du, lieber Mensch, du würdest gut damit fahren, dich selber zuzulassen über eine Sitzung oder mehrere Sitzungen der inneren Kindarbeit. Ich kann mir darüber ja noch gar nichts vorstellen. Ich habe das nie erlebt, nie gemacht. Ich kenne das alles nicht. Ich weiß nur das, was Alex sagt. Wir haben es aber nie hart thematisiert. Aber wenn wir jetzt auch nur ein oder zwei Hörer hier im Podcast haben, die sagen, klingt schon gut, aber muss ich mich da komplett nackig machen? Ja, nein. Wie geht man damit ran, wenn man sagt, ich weiß, dass ich Leichen im Keller habe und ich will da jetzt ran, 2026, ich will mich netto. Wie würdet ihr die Leute jetzt motivieren, gehen die innere Kindarbeit? Und wo macht man das? Wie fängt man an? Worauf muss man sich einstellen, auch zeitlich?
Ja,
lerne ich mal was von euch.
Ja, also erstmal denke ich, dass innere Kindarbeit jedem gut tut, weil wir haben alle in unserem Leben Erfahrungen gemacht, die uns heute im Erwachsenenalter ja blockieren, einschränken, eben auch Ängste hervorrufen. Und auch wenn die Kindheit wunderschön war zu Hause und wir super behütet aufgewachsen sind, auch das kann manchmal gewisse Ängste auslösen oder uns blockieren im weiteren Leben. Also es geht ja nie darum, dass wir eine schreckliche Kindheit hatten oder verprügelt worden sind, sondern auch genau das Gegenteil kann gewisse Ängste auslösen. Deswegen glaube ich, innere Kindarbeit tut jedem gut. Wir dürfen einfach merken im Laufe unseres Lebens, was uns blockiert, was uns einschränkt. Und da gibt es auch natürlich verschiedene Coaches, die genau darin eine Ausbildung haben. Ich habe die innere Kindarbeit auf beruflicher Seite kennengelernt durch eine Trainerin, die da auch eine Ausbildung hatte und die hat uns dann immer mit auf diese Reisen genommen, wenn wir dieses Thema hatten. Und ich habe es ganz toll auch erlebt in der Rise Up and Shine University von Laura Marlina Seiler. Ich will da jetzt gar keine Werbung unbedingt machen für sie. Sie ist ja in der spirituellen Szene eine sehr, sehr große und erfolgreiche Persönlichkeit. Die macht ja auch alles Mögliche. Die hatte auch einen ganz, ganz tollen, erfolgreichen Podcast seit ganz vielen Jahren. Den höre ich immer mal wieder und dadurch bin ich auf diese RUSU, heißt sie, gekommen, Rise Up and Shine University. Das ist ein Training, ein Coaching, was man für ein Jahr macht. Das macht man auch nur für sich. Es ist digital. Man kann es sich, jeden Tag kann man sich die Videos anhören. Du kriegst ein ganz dickes Arbeitsbuch. Und da geht es auch um innere Kindarbeit. Und da gibt es ganz verschiedene Meditationen, die du auch machen kannst, um da eben genau in das Thema reinzugehen. Da gibt es ein Arbeitsbuch, wo ganz spezielle Fragen gestellt werden. Und das ist schon wirklich tief.
Ja, das ist jetzt für mich schon alles wieder viel zu hoch, viel zu abgehoben und die Zeit habe ich gar nicht. Ich weiß, ich muss jetzt ein Jahr ins Coaching gehen, um mein inneres Kind zu finden. Erik, du hast eine Partnerin gehabt, die dich gecoacht hat, eine Therapeutin. Wie lange war dein Prozess?
Lang.
Okay, bin ich jetzt völlig auf dem falschen Dampfer. Das heißt, in 6 Wochen kann ich mein inneres Kind nicht aus der Grube ziehen.
Ich glaube nicht.
Okay.
Also was?
Ich wollte motivieren.
Genau. Nein, aber ich glaube, das ist ja eben auch die Sache. Also, guck mal, wir haben jetzt auch ein gewisses Alter. Irgendwie, also wir sind mitten im Erwachsenenleben und wir möchten Dinge aufarbeiten, die teilweise in unserer frühen Kindheit passiert sind, die sich ja jetzt schon so lange in uns manifestiert haben. Das geht nicht. Und auch dieser Druck, den man sich dann selbst aufbaut, ich möchte jetzt und ich will jetzt und falsch. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, Alex. Bei mir war es ganz oft so, in den Momenten, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe oder gedacht habe, hey, ich will eigentlich vielleicht auch nur mal quatschen und gar nicht irgendeinen Druckpunkt gerade verspürt habe. Das waren die Sitzungen, die am Ende am heftigsten waren, weil wir richtig tief einsteigen konnten. Und ich glaube, es ist eine fortwährende Arbeit. Also du wirst niemals fertig sein. Vielleicht brauchst du irgendwann diesen Coach seltener, vielleicht hast du irgendwann die Werkzeuge, ne? So für die Angst, ich darf mich mal wieder dran erinnern, welcher Part da gerade von mir hochkommt und weiß dann einfach damit umzugehen. Ich glaube, es wird Part deines Lebens bleiben. Wichtig ist, dass du anfangen möchtest, an und mit dir zu arbeiten und dabei spielt es, glaube ich, gerade nicht mal eine Rolle, was du genau machen möchtest, weil die Dinge dann schon von allein kommen werden. Da ein Vertrauen rein zu haben und sich Zeit zu geben. Und wie du vielleicht auch sagst, also für mich wäre das, was Alex gesagt hat, auch überhaupt nichts. Irgendwie mit einem Programm und hier dann Meditation und hier was aufschreiben und das bin ich nicht. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Mhm. Ich habe auch mal versucht, irgendwie so ein Journal zu schreiben und täglich irgendwo, wofür bist du dankbar, und es ist Quatsch für mich. So, weil es für mich persönlich aber nicht funktioniert. Mhm. Das heißt nicht, dass ich finde es eine großartige Sache. Mhm. Aber ich bin jemand, ich muss in das Gespräch gehen. Mhm. Und es hat ja auch sehr lange gedauert. Also das ist die in meinem Leben die vierte Therapeutin, Coach, die ich habe. Die drei davor, die waren nix. Mhm. So, das ist, also auch da musst du die richtige Person finden und du musst ein Vertrauen aufbauen. Und du hast ja gefragt, hey, okay, wie ist es, muss ich mich komplett nackig machen oder was?
Natürlich
so.
Alles, ne?
Ja, musst ja. du. Und das fällt schwer. Mhm. Und ich habe am Anfang auch bei meiner Therapeutin ein großes Misstrauen gehabt. Mhm. Weil ich natürlich Menschen, gerade irgendwie engen Bezugspersonen dann, nicht wirklich vertrauen konnte und wollte, eben aufgrund dieser Erfahrungen, die gemacht wurden. Und hatte unglaublich große Angst davor und auch Angst, das anzusprechen, mhm. bis ich es angesprochen habe. Mhm. Da habe ich gesagt, hey, pass mal auf, folgendes ist der Fall, ich glaube, du erzählst mir nur Scheiße. Also das ist alles Quatsch, was du hier erzählst. Und das kann alles, nee, glaube ich nicht. So, und ich will, dass du mir jetzt erzählst, versuchst du jetzt hier gerade Geld mit mir zu verdienen oder versuchst du mir wirklich zu helfen? Und dann war das eigentlich das, was den Knoten gelöst hat. Weil wir dann nochmal drauf eingestiegen sind und damit konnte sich dieses Vertrauen entwickeln, weil diese Frau weiß ja, was sie tut. Mhm. Und weiß dann, nur indem ich ja auch dieses Feedback gebe und mich ja auch nackig mache, weiß sie ja nur dann auch, wo sie ansetzen soll. Ja. Und ich habe ein Vertrauen daran, dass diese Frau das professionell sieht. Die wird einen Teufel tun und das irgendwo erzählen. Und aus heutiger Sicht, selbst wenn sie es irgendwo erzählt, na und? Mhm. Mhm. So, es ist doch alles genau gut so, wie es ist, weil ich eben an mir arbeiten möchte, weil ich mich weiterentwickeln möchte. Und je nackiger ich mich mache, desto besser ist es. Und mittlerweile ist es so, die kommt aus Glücksburg und ich habe jetzt keine Zeit, nach Glücksburg zu fahren dafür und auch toll, gar keinen Bock, das wäre dann hin und zurück eine Stunde von irgendwie, also eine Reise von 6 Stunden für eine Stunde Coaching. Mhm. Das machen wir online mittlerweile. Mhm. Und die Frau hat es jetzt aber so drauf, die braucht vielleicht 10 Minuten, um mich dahin zu bringen, in diesen Status, wo
zum
ich...
Zum Aderlass.
Ja, ganz, ganz genau. Und dann sind wir drin. Mhm. So, und das ist etwas total Schönes auch mittlerweile zu wissen. Ne? Und da ist es ja, am Anfang musst du natürlich viel, viel Arbeit reingeben und es ist unglaublich anstrengend. Ja? Ich hatte Sitzung, da bin ich nach Hause gefahren, ich bin in mein Bett gefallen und wollte nur noch schlafen. So, dann gab es Sitzungen, nachdem habe ich mich gefühlt wie neu geboren. Dann gab es Sitzungen, nachdem habe ich mich gefühlt wie so ein Schick Scheiße. Es war ja alles dabei. Und jetzt mittlerweile haben wir auch da aber so eine Mitte gefunden, wo es ja nur noch darum geht, okay, wir arbeiten. Mhm. Diese Höhen und diese Tiefen, die werden irgendwann weniger. Und dann fängt es ja auch an, richtig, richtig viel Spaß zu machen. Weil du genau weißt, hey, ich mache mir jetzt einen Termin. Und geil. Mhm. Dann geht's ab. Mhm. So, dann komme ich wieder für mich ein Stück weiter, dahin, wo ich hin möchte. Und zwar auch ja nur dann, wenn ich noch Bedarf habe, weil ich schon ganz viele Werkzeuge in der Hand habe. Mhm. Ich bin der Meinung, es sollte jeder Mensch machen. Ich glaube nicht, dass es jeder Mensch machen kann. Also irgendwann schon, mit viel Zeit. Aber muss ich die Zeit auch nehmen, die Geduld dafür haben. Finde es aber wichtig für jeden. Mhm. Weil ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich drüber gesprochen habe. Ich glaube, also mit meiner Freundin habe ich auf jeden Fall drüber gesprochen. Ich weiß nur nicht, ob wir das Ganze so irgendwo gefunden haben. Ich glaube, es gibt keinen Elternteil, was sein Kind nicht auf irgendeine Art und Weise traumatisiert. Und dabei ist es jetzt egal, ob du aus einem Elternhaus kommst, wo viel Gewalt herrscht, ob du aus einem ganz tollen Elternhaus kommst. Niemand ist perfekt.
Ja, und es geht ja auch nicht immer nur um die Eltern. Also wir haben ja nicht nur die Eltern, die uns prägen. Wir haben vielleicht auch Großeltern, Geschwister, Lehrer, die sehr, sehr prägsam sind für unser Leben und unsere Bezugspersonen sind. Letztlich geht es ja um die Bezugspersonen. Natürlich sind es oft die Eltern im allerersten Sinne, aber es können auch andere sein. Und ja, wie du sagst, es ist im Grunde genommen ein fortlaufender Prozess. Manche Dinge, da kann man Haken dran setzen. Manches poppt immer wieder auf. Die sogenannten blinden Flecken, die wir alle haben, poppen immer mal auf. Und ich glaube, es könnte oder würde sicherlich jedem Menschen gut tun, sich damit zu beschäftigen. Ja, und es ist natürlich ein Zeitthema, ne? Also man darf sich da die Zeit für nehmen und selber entscheiden, ob man es online macht, face to face. Für mich war dieses Online-Ding damals sehr, sehr gut, weil ich einfach mir die Zeit frei einteilen konnte, ne? Also das war ein vorgefertigtes Video, was sie da reinschickt, was sie freischaltet einmal in der Woche morgens um 6 Uhr. Und dann kannst du da die ganze Woche damit arbeiten. Du hast auch Aufgaben für eine Woche oder 14 Tage, die du dann erfüllen darfst, abhaken darfst. Und ja, manche mögen das, manche eben nicht. Und ich glaube, dass innere Kindarbeit tatsächlich von ganz vielen Frauen oder von viel mehr Frauen als von Männern gemacht wird. Ich glaube, dieses ganze Persönlichkeitsentwicklungsthema, so tief in sich reinzugehen, das wird ganz viel immer noch von Frauen gemacht. Und dann muss man ja auch gucken, will ich ein bisschen in den spirituellen Weg gehen, das habe ich ja gemacht mit Laura Marlina Seiler, in diese spirituelle Richtung oder eben nicht, will ich eher in die psychologische Richtung gehen. Ne? Also sie koppelt das beides und manche mögen das nicht. Dann ist natürlich ein anderer Weg auch sehr, sehr gut und interessant. Ne? Da kann man für sich selber einfach reinfühlen, was gerade richtig ist. Ja, und ich glaube auch, jeder darf es tun. Es ist nie zu spät, damit anzufangen und es bringt dich nur voran. Ja. Es bringt dich nur voran.
Ich möchte noch ergänzen, vielleicht passt das ja zueinander, vielleicht schüttelt ihr auch gleich den Kopf. Zeit ist das eine, aber Mut, wirklich Mut fassen, sowas anzugehen, ist natürlich das Übergeordnete. Und ich bringe jetzt eine Parallele, dass wenn ich Menschen trainiere im Studio, sie Erwartungen haben an einen körperlichen Zustand, den ich ja fast garantieren muss, die aber nicht bereit sind, das Gewicht etwas zu erhöhen, weil das macht denen Angst. Aber dann nach 3 Monaten sagen sie, ich habe nicht abgenommen, ich bin nicht stärker geworden. Und jetzt ist ja die Frage, traue ich mir zu, mich mir meinen Ängsten selber zu stellen? Will ich das? Also jeder möchte sorgenfrei sein, jeder möchte unbeschwert sein. Aber wer nimmt auch da wieder die Handlung auf und sagt, ich mache es jetzt, es geht nur noch um meinen Arsch, ich mache es jetzt. Na, also... Möchte ich körperlich was erreichen, muss ich eine Schippe drauflegen. Möchte ich mich von Ängsten befreien, muss ich auch da eine Schippe drauflegen. Mut fassen, mit mir selber umzugehen. Na, ist ja eine gute Parallele, oder nicht?
Absolut, ist eine sehr, sehr gute, ja. Auch da wieder die Frage, wovor haben die Leute Angst? Mal.
Ja, es ist unbequem. Ja. Erstmal ist es was völlig Ungewohntes, es passt auch nicht in den Tagesablauf. Hm. Überhaupt nicht, ne? Weil für den 8. Läuft ja das im TV oder ich muss meine Serie weiter suchten. Hm. Zwei Folgen gehen heute noch, dann ist die Staffel eh durch. So, ja, ist doch so, oder?
Ja.
Also dafür ist ja Zeit. Mhm. Aber gut, das ist mein leidiges Thema, was mich immer wieder aufregt. Wofür setze ich meine Zeit ein und mein eigenes Ich?
Ja,
es ist natürlich anstrengend, gegen Widerstände zu gehen.
Genau. Mhm.
Da ist es dann egal, ob wir das Gewicht im Fitnessstudio nehmen oder überhaupt den Angang, etwas für uns zu tun. Mhm. Oder eben die Arbeit mit uns selbst, mit unserem Sein, mit unserem Wesen. Auch das sind ja Widerstände, die wir bezwingen müssen, die wir überwinden müssen. Und wenn man sich die Gesellschaft mal anschaut, dann ist sie eben sehr bequem. Ja. Hat vielleicht auch Angst, mag es aber nicht zugeben. Mhm. Und damit möchte ich aber gar nicht alle so über einen Kamm scheren. Ich habe nämlich auch, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wo doch eine Negativerfahrung entstanden ist, als man durch diese Angst gegangen ist. Es war Ende 2014, ist meine Mama gestorben und mir ging es nicht ganz so gut. Und du sagtest ja, Lehrer sind Bezugspunkte und ich bin natürlich auch, ich bin dann noch zur Schule gegangen, hatte da eben dann auch meine Lehrer und habe gedacht, okay, weißt du was, du machst dich jetzt einmal richtig nackig. Mhm. So, weil du brauchst Hilfe. Und dann saß ich am Tisch mit unserem Direktor, stellvertretender Direktor und irgendwie meinem Klassenlehrer, irgendwie so war die Konstellation, mit 3 Männern, habe ich schon mal sehr gefeiert. Und habe mich komplett nackig gemacht. Mhm. Ich habe gesagt, pass auf, ich habe irgendwie Probleme hier mit Grasrauchen, weil ich immer nur am Flüchten bin. Ich habe Probleme hier in der Schule klarzukommen. Ich habe irgendwie, auch psychisch bin ich gerade nicht so auf der Höhe. Irgendwie fällt mir alles schwer. Und habe natürlich erwartet, da kommt Hilfe. Mhm. Weil ich bin ja aus meiner Angst herausgegangen, das alles irgendwie preiszugeben. Und wurde massiv enttäuscht.
Okay.
Dann hieß es, ja, pass mal auf, wir sagen jetzt dem BAföG-Amt Bescheid, weil du hast ja sonst so viele Fehltage, darfst schön den Tagessatz zurückzahlen, der dann höher war als das, was du eigentlich bekommen hast. Ja, also auch da, anstatt mich irgendwie, also die hätten ja nicht, mich nicht finanziell unterstützen müssen oder irgendwas, sondern nur Verständnis aufbringen müssen. Nein, sie haben den Spieß umgedreht und mich in eine noch größere finanzielle Misere gepusht. Dann haben sie gesagt, ja, pass mal auf, und dein Cannabis-Thema da, du machst jetzt einmal die Woche einen Drogentest. Ist der positiv, fliegst von der Schule. So, und irgendeine Geschichte, irgendwas Drittes war da noch, ich komme noch nicht mehr drauf. Aber ich sage euch, das war der letzte Tag, wo ich zur Schule gegangen bin. Mhm. Ich habe danach nochmal mein Zeugnis abgeholt und dann war das Thema durch für mich. Mhm. So, und das ist natürlich etwas, wo ich, also ich weiß noch, wie ich zitternd da saß und ganz, ganz aufgeregt war, angstvoll war und mir das Ganze dann verwehrt wurde. Mhm. Und da muss ich sagen, da gibt's auch gar nicht viel aufzuarbeiten, weil ich bin ja trotzdem durch meine Angst durchgegangen, mhm, aber es sind Negativerfahrungen, die ja auch bleibt. Mhm. Was ich sehr schade finde, weil da glaube ich wieder, wenn Menschen, das habe ich auch in der letzten Folge gesagt, wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, hey, ich brauche Hilfe, und es für die Person vielleicht nicht leicht ist, um Hilfe zu fragen, also eine Angst überwunden hat, mhm, ja, eine unangenehme Situation, und wir können ja Ängste ganz, ganz breit irgendwie in Worten greifen, ne? Es sind unangenehme Situationen, mhm, es sind Widerstände, es sind, ne? Also wir können viele Worte dafür benutzen. Dann sehe ich es als Pflicht an, diesen Menschen auch zu helfen.
Mhm. Ja. Absolut. Und die haben ja nur Druck aufgebaut, ne? Also pädagogisch, mhm, dir gar nicht die Hand gereicht, ne? Du hast ja beide Arme im Grunde genommen mit einem Hilferuf ausgestreckt, bitte helft mir. Und pädagogisch haben sie dich überhaupt nicht unterstützt, im Gegenteil, Druck aufgebaut. Und ja, du hast die Konsequenz gezogen für dich, indem du einfach sagst, nee, da gehe ich nicht mehr hin.
Ich sage immer den Leuten, die nicht bitten oder sich nicht trauen, die Frage zu stellen, sage ich, das Nein hast du doch bereits. Mhm. Stell die Frage, dann kann es im besten Fall ein Ja werden.
Mhm. Ja.
Mhm. Nein hast du immer schon, mhm, ohne den Mund aufzumachen. Dreh das.
Ja, aber schon eine krasse Erfahrung, ne? Also, dass das Lehrer nicht helfen, ne? Das ist schon echt unglaublich.
Kennt ihr Dale Carnegie? Na, Erik ist zu jung wahrscheinlich. Du kennst Dale Carnegie?
Mhm.
Nie gehört den Namen?
Nein.
Okay, der hat mehrere Bücher geschrieben. Ist ein amerikanischer Autor, der hat irgendwie von 1890 bis 1955 gelebt. Der war Buchautor, aber auch mentaler Trainer. Und der hat zwei große Bücher geschrieben, mehrere Bücher geschrieben. Sorge dich nicht leben, lebe. Sorge dich nicht lebe, heißt das Buch. Und das zweite ist, wie man Freunde gewinnt. Und
Der Titel sagt mir auf jeden Fall etwas.
Ja, Bestseller.
Ich glaube, es liegt zu Hause.
Deswegen wollte ich jetzt nämlich eine Überleitung bringen und die ist mehrfach verzahnt gerade. Jetzt habe ich ja so meinen kleinen Monolog. Dale Carnegie ist ein hervorragender Motivator, wenn es um das Thema Ängste, Abweisung, Zurückweisung, Mut geht. So. Und seine Prinzipien, die gelten heute noch. Und es gibt immer noch heute Dale Carnegie Trainer, also Ausbilder, die nach seinen Prinzipien lehren. Im Jahre 2001 durfte ich einen Dale Carnegie Trainer kennenlernen. Da habe ich gerade im Jahr 2001, 2002 einen ganz guten Beruf gehabt, wo ich eben viel reden musste, referieren vor großem Publikum. Und dann 3 Jahre später im Jahre 2004 ging's richtig rund. Und dieser Mann hat mir ganz viel mit auf dem Weg gegeben, wie man Ängste und diese Rampenlichtängste in den Griff kriegt. Und deswegen war meine Frage, wie viel muss ich investieren, um zu einer Therapeutin zu gehen oder zu einem Coach zu gehen, der mich wieder gerade biegt? Na, wie nackig muss ich mich machen? Man kann also jetzt auch, das wäre jetzt meine Meinung, das kam aus dem Dialog heraus, sich diese beiden Bücher zu holen und da kann man halt eben sagen, okay, wenn es um das Thema mentale Entlastung und Mut geht, also ich möchte mich ein bisschen leichter machen, ich möchte Mut fassen können, dann holt man sich das Buch Sorge dich nicht, lebe. Und wenn es wirklich drum geht, sozialer Mut, Selbstsicherheit und Umgang mit Ablehnung, dann holt man sich, wie man Freunde gewinnt. Die beiden Bücher, wenn man die einmal durchgearbeitet hat, vielleicht gibt es das auch als Hörbuch, dann hat man ja schon für sich eine Sitzung quasi ohne einen Therapeuten und das kann Augen öffnen. Mhm. Ich halte sehr viel von Dale Carnegies Prinzipien oder auch Methoden. Eine dieser Methoden war einfach freies Reden vor großer Menge und da war die zentrale Aufgabe, Stefan, lerne einfach deinen Vortrag und lies ihn nicht ab. Mach dir keine Spickzettel, mach dir keine Karteikarten, sondern lerne das, was du vortragen möchtest. Es muss von dir kommen, aus deinem Inneren kommen. Nicht mit Spickzetteln arbeiten. Und ich bin ja immer so ein Flusentyp gewesen, der sich schnell verhaspelt, schnell redet, viel redet, dann den Faden verliert und dann sitze ich auf einmal auf dem Arsch und die ganze Menge staunt und guckt. Kommt da noch was? Na, so. Und das heißt, ich habe meinen Vortrag immer wieder innerlich geübt, auch laut sagend, alleine. Und Dale Carnegie hat damals so gesagt, mach das 10-mal für dich alleine, laut, geh diesen Vortrag durch. Du kannst im Kreis laufen in deinem Wohnzimmer, du kannst das alles machen. Und dann, wenn du wirklich diesen Vortrag hältst in deinem Auditorium, dann ist es quasi schon deine 11. Vorführung. Ist doch schon alles Routine. Also, auch eine Form mit Bühnenangst oder eben Versagenangst durch Öffentlichkeit, Scheinwerfer auf dich gerichtet. Interessante Leute wollen dich hören, deswegen sitzen sie da. Oder weil du beruflich ein Sprecher des Unternehmens bist für einen bestimmten Fachbereich, und das war ich früher oft, musste ich vor internationalem Publikum im Board of Directors meinen Geschäftsbereich oder Vertriebsbereich dokumentieren. Wie war das Jahr? Na, Manöverkritik, wie wird das nächste Jahr? Welche strategischen Ausrichtungen haben wir? Was sind die Wege dahin? Und das musste ich dann, ich war damals in einem Papiergroßhandel, den es in 8 Ländern gab, und ich war quasi der Ziehsohn unseres Vorstandes, und wenn ich sprechen musste, da hat mir Dale Carnegie sehr geholfen, freies Reden vor großer Menge, dann konnte ich das, weil ich es wirklich gelernt habe, gelernt immer wieder im stillen Kämmerlein, und ich war immer der Angsthase, und ganz am Anfang hatte ich auch noch einen Trainer, Konrad Reichel, der hat so Rhetorikseminare gegeben. Und der hat mir mal gesagt, Trost, du bist so ein Zappel, Philipp, du bist ja so hochenergetisch, gar nicht einzufangen, nutze das doch als Opener auf der Bühne, als Öffner. Und hat mir ein Zitat mit auf den Weg gegeben und das konnte ich wirklich irgendwann mal einsetzen. Ich brauche, wenn eine Bühne sehr breit ist, die ganze Bühne, ich gehe wirklich von links nach rechts, von links nach rechts, das sollte ein Redner nicht tun. Na, und damit zeigt er Nervosität. Aber auch die Menschen müssen ja immer wieder hinter ihm hergucken. Und dann ist die Frage, verstehen sie noch, was er sagt? Und irgendwann hat einer aus dem Publikum mal gesagt, ey, Trost, warum läufst du andauernd von links nach rechts? Und dann habe ich geantwortet, weil bewegliche Ziele schwerer zu treffen sind. Der ganze Saal hat gelacht, das Eis war gebrochen und dann war mein Vortrag sicher.
Schön. Ja. Schön.
Jo, also Dale Carnegie, sorge dich nicht, lebe, Buchtitel. Und wie man Freunde gewinnt. Und vielleicht kann man dann im Selbststudium schon anfangen, sich selber zu adressieren und mit Angst vor Ablehnung Mut fassen, umzugehen. Mhm. Na, ich habe ja vorhin Erik gefragt, wie schnell kann so ein Coaching über die Bühne gehen? Das war natürlich auch mit Hintergedanken. Wer macht denn heute noch Diät? Es gibt doch eine Abnehmspritze, oder nicht? Ja, ich will nur sagen, dass unsere Zeiten sind verdorben heute. Die sind verdorben. Mhm. Keiner investiert Zeit.
Ja, am Ende des Tages brauchen wir für Dinge, die wirklich gut werden, immer Zeit.
Ne? Ja, klar.
Das muss man einfach wissen, egal worum es geht. Also unsere Muskeln haben wir ja auch nicht innerhalb von 14 Tagen aufgebaut, sondern jahrelanges Training, jahrelange Disziplin. Und genau das ist es auch mit Persönlichkeitsentwicklung. Völlig egal, wohin wir uns entwickeln möchten, was wir für Ziele haben, was wir für Themen haben. Es braucht alles Zeit. Zeit, Ruhe, ja. Geduld. Und natürlich dann auch die Entwicklung zwischendurch, die kleinen Erfolgserlebnisse, was wir schon geschafft haben, worauf wir stolz sein dürfen. Und dann wollen wir ja auch noch mehr erreichen. Wir hören ja dann auch nicht auf, sondern es gibt ja dann einfach neue Ziele. Das ist ja das Schöne in Persönlichkeitsentwicklung oder im sportlichen Bereich. Oder wenn wir gerne kochen, dann wollen wir dieses Rezept ausprobieren. Ach, das sieht auch so toll aus, will ich auch nochmal testen. Wir wollen doch dann auch immer mehr erreichen, ne? Und weil wir einfach merken, uns geht es gut, wir fühlen uns gut. Und das Tolle ist, auch im Thema Persönlichkeitsentwicklung, die die Menschen um uns herum nehmen es auch wahr. Das ist wie beim Sport. Die Leute nehmen wahr, dass wir regelmäßig trainieren, dass es uns gut tut. Die Körperhaltung verändert sich, ne? Und wir werden kräftiger, wir sehen gut aus, auch nach einer Ernährungsumstellung und auch in Persönlichkeitsentwicklung. Die Leute merken, da passiert was. Das war bei mir auch ein ganz, ganz entscheidendes Feedback, was ich bekommen habe von meinem Umfeld. Denen habe ich das ja nicht erzählt. Ich mache ja die Dinge dann einfach für mich. Und auf einmal habe ich das Feedback bekommen, Mensch, du bist viel ruhiger, du bist gar nicht so emotional, du wartest erstmal ab, du gehst viel mehr ins Verständnis rein. Und da habe ich gedacht, wow, das ist ja wirklich, also ich setze die Dinge bewusst um und mein Gegenüber, nicht nur eine Person, sondern viele, die merken das auch. Und da war ich ja auch so stolz drauf. Und das ist einfach auch so ein Geschenk. Und die Leute geben ja auch gerne positives Feedback, ne? Also egal, ob das Kollegen sind oder Freunde. Und das ist einfach so schön. Das trägt mich dann und ist für mich einfach auch so ein Signal, ich mache alles richtig, bin auf dem richtigen Weg und mache dann auch einfach immer weiter. Bei dir ist es sicherlich auch so, Erik.
Absolut. Und ich weiß, ich habe 2017 habe ich angefangen, Kurse zu geben. Keine Ahnung gehabt von irgendwas. Es war wie die Bühne, ja. Mhm. Und auch da muss ich mal sagen, Stefan, wenn du sagst, du hast da 10-mal vorher geübt, dann hast du ja diese Zeit investiert.
Mhm.
Also auch da, ne? Du musst investieren und am Ende irgendwann wirst du belohnt und du brauchst vielleicht mal Misserfolge, du musst vielleicht mal was daneben setzen. Wichtig ist, dass du dann nicht aufhörst, sondern du weitermachst und ja Stück für Stück wieder diese positiven Erfahrungen sammelst, weil daraus wird sich ja irgendwann deine Selbstsicherheit ergeben. Und ich hatte 3 Leute vor mir. Keine Ahnung, was ich gemacht habe.
Mhm.
Diese 3 Menschen, die kannte ich aber schon. Das heißt, das waren meine Lernobjekte.
Die Verzeihquote war schon mal gegeben.
Ganz genau, ja, die sind immer wieder gekommen, aufgrund meiner Persönlichkeit auch, weil die mochten mich, ich mochte die. Und ich habe auch gesagt, pass auf, ich muss ja mal heute ein paar Sachen ausprobieren. So, und dann wurde meine Bühne aber immer größer. Auf einmal hatte ich 20 Leute vor mir. Und ich kann euch sagen, ich bin froh, dass ich im Sportbereich gearbeitet habe, weil ich war nass geschwitzt und konnte dann natürlich auf den Sport schieben. ich war super nervös, so dass mein Kreislauf, der hat manchmal sogar fast Adieu gesagt. Mir ist richtig schwarz vor Augen geworden im Kurs. Ja, und da dachte ich so, wow. Und irgendwann hatte ich 40 Leute vor mir. Dann hatte ich irgendwann einmal 80 Leute vor mir. Ja, wir haben, ich weiß noch, das war mein Abschiedsworkout. Da mussten wir oben aufs Parkdeck gehen, weil wir im Kursraum keinen Platz mehr hatten.
Mhm.
Und dann habe ich es geschafft, die so zu animieren, dass ich Nachrichten bekommen habe, ey, was macht ihr da gerade? Ich bin auf der anderen Seite der Stadt.
Mhm.
Also wir hatten natürlich auch eine gute Akustikübertragung. Ich habe euch schreien hören.
Geil.
So, und das war geil. Und dann war ich ja ein bisschen raus aus dem Sportbereich, bin wieder rein, habe wieder Kurse gegeben, als hätte ich nie was anderes gemacht.
Mhm.
So, und da habe ich natürlich die Leute von Tag 1 abgeholt, weil ich aber auch geguckt habe, wie bei Stefan, was ist der richtige Weg? Ne, wie du nutzt die ganze Bühne, du nimmst einen Opener. Hm. Und genau so hatte ich das auch, ja. Ich habe den Leuten erstmal einen Spruch gedrückt. Wirklich, also mag ich gar nicht erzählen, aber das ist das grenzt schon an Beleidigung. Aber die Leute wussten, das ist authentisch.
Ja, ist ja Bootcamp.
Genau,
ist Boot Sergeant Drill.
Ganz genau. Und das haben die Leute erkannt, ja. Die haben gesehen, was dahinter steckt. Und das hat sie irgendwie an der Stange gehalten, mhm. Ja. Die wussten ganz genau, wenn die 2 Minuten zu spät kommen zum Beispiel, die kriegen erstmal richtige Ansage vor allen anderen.
Ja, das ist ja so unangenehm. 100 Liegestütz schon mal vorab.
Ganz genau. Und am besten nenne ich noch deinen Namen dabei, ja. Sodass auch jeder wirklich weiß, wer gerade die Scheiße gebaut hat.
Das Bundeswehr übrigens.
Und ja, und das ist, einige Leute brauchen das.
Ja.
So, und ich habe da einfach dann auch diesen Weg für mich gefunden. Und am Ende ist da etwas ganz Tolles daraus entstanden, weil daraus, das hatten wir in dem letzten Podcast, diese Erfolgsgeschichten, die es daraus dann auch gab, ja, weil die Leute dann angefangen haben, eben an sich zu arbeiten. Die hatten den Motivator, also da ist vielleicht da nicht der Schmerz groß genug gewesen, sondern die Freude groß genug. Das sind ja so unsere beiden Antriebspunkte, die uns ja irgendwas starten oder weitermachen. Machen lassen und dadurch sind sie natürlich immer weitergekommen. Ne? Und also auch da reingeben und irgendwann wirst du das Ganze zurückbekommen und darfst dadurch wachsen.
Mhm.
Ja, absolut. Und wie gesagt, wenn ich mal einen Rückschlag hatte durch einen Vortrag oder sowas, dann hat mir der Rückschlag ja nur gezeigt, ich war nicht top vorbereitet, mein Kopf war woanders. Okay. Und wenn du aber über was sprichst, was du lebst, dann brauchst du gar keine Vorbereitung. Und heute bei mir in den Trainings ist es ja so, ich habe ja auch keine Spickzettel mit oder ich muss nicht irgendwo was nachschlagen. Wenn mich jemand fragt zum Thema Bewegung, ne, Biomechanik, wie sitze ich in diesem Gerät, wie bewege ich das? Und wir reden darüber, was muss ich überhaupt tun, um das zu erreichen, diese Spannung aufzubauen, diese muskuläre Antwort vom Körper zu bekommen und. Dann ist das alles heute aus Erfahrung. Also 40 Jahre Gym, und dann brauche ich auch keine Spickzettel mehr. Aber für alles brauchen wir Zeit. Ich hatte ganz interessant vorgestern, ich weiß nicht mehr mit wem, über das Thema Handstand gesprochen, weil jeder möchte einen Handstand machen. Heute wollen sie alle im Handstand, jedes zweite Instagram-Reel, also bei unseren Freunden, die machen alle irgendwie einen Handstand. Und da habe ich auch gesagt, das war eine junge Frau, stell dir das doch mal so vor, der Handstand ist das zu lernen und der Weg dorthin ist ja nichts anderes, wie für ein Baby, ein Kleinkind, überhaupt die ersten Schritte zu machen. Na, besten Fall an der Hand geführt vom Vater oder Mutter oder an der Tischkante. Und irgendwann kann ja dein Kleinkind die alle erstmal stehen, dann vielleicht ein paar Sekunden länger stehen, taumelt immer noch und dann die ersten Schritte machen. Und der Handstand ist genau das Gleiche, andersrum. Na, also für mich ist das einfach so. Und das können wir nicht in einer Woche lernen. Ich glaube nicht mal mit 8 Stunden am Tag. Denn ganz viel muss ja auch über die Software abgebildet werden. Das Vertrauen, dass die Hände uns wirklich dieses Körpergewicht halten. Dass ich kann keinen Handstand, ich kann auch keinen Handstand lehren. Aber ich kann nur sagen, auch der braucht seine Zeit. Und das kriegst du nicht im Wochenendseminar vermittelt. Vielleicht alles, was es bedarf. Aber ich glaube nicht, dass du nach einem Wochenendseminar im Handstand laufen kannst. Glaube ich einmal. Erik wird das 100-mal besser wissen, ist da wahrscheinlich auch im Functional Training deutlich bewanderter als ich. Aber Handstand ist doch auch ein Marathon, oder nicht? Und es ist ein Investment in die Zeit. Und man schaltet völlig neue Levels frei, oder? Ist das nicht wie eine kindliche Entwicklung? Sprunghaft?
Also ich weiß ganz genau, dass meine Freundin das hören wird und die macht Handstand. Ich kann es nicht, deswegen will ich da jetzt gar nicht zu viel sagen. Ja. aber ja. Ganz, also so ist es ja auch. Du musst ja, es ist ja ein Skill, den du mitbekommst, ein Werkzeug, was du an die Hand bekommst, mit deinem Körper eben vernünftig umgehen zu können, ihn kontrollieren zu können. Und das kannst du ja auch, also du beziehst nicht nur auf diesen Handstand, beziehst auf die Widerstände im Gym, auf das Gewicht, ja. Ein Anfänger, den du irgendwie auf die Bank legst, der wird sehr unwahrscheinlich seine 50 Kilo drücken. So, das kann der nicht, das muss sich über die Zeit muss es wachsen und ja auch viel über Selbstvertrauen laufen, ja, und ne, wie du schon sagst, die Software muss mitarbeiten, ja, der Handstand, du brauchst das Vertrauen in dich selbst, beim Gewicht nachher genau das gleiche, ja, wenn du irgendwie mal versuchst einen neuen PR zu machen oder so, du musst das Vertrauen in dich haben.
Mein PR ist ein persönlicher Rekord.
Ja, sorry. Genauso wie du Autofahren. Ja, ist ja etwas, was du dann erstmal erlernen musst über die Zeit, bis du die Dinge ja irgendwo gut kannst oder sogar perfektionierst. Und das sind ja in Dingen, die wir motorisch machen, als auch eben Dinge, die...
Kognitiv.
Genau. Und wir könnten da, glaube ich, jetzt noch stundenlang drüber sprechen. Guck dir die Menschen an, die in ihren Dingen extrem erfolgreich sind. Was die für einen Lernprozess hinter sich haben, das ist Wahnsinn. Und das ist ja aber auch das Schöne am Ende. Dieses, hey, ich weiß ganz genau, wenn ich, ne, das ist es wieder, wenn ich diese Arbeit reinstecke und es ist unglaublich anstrengend. Es kostet sehr viel Energie. Aber am Ende, wenn ich es kann, was entsteht daraus? Auch was für ein Gefühl entsteht daraus? Ja, das ist doch großartig.
Ja klar, du bist in deinem Thema, in deiner Nische, denn der One-Percenter, du bist der Ein-Prozenter, ja. Weil die anderen können es nicht.
Ja.
Na, und du kannst dir die Nische aussuchen, wo möchtest du das Ausnahmetalent sein? Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwelche Talente und auch Wünsche. Na, wie gesagt, ich wünsche mir auch einen Handstand zu können, aber ich habe noch nicht mal angefangen damit. Aber ich weiß auch, ich werde bestimmt 3 Monate dafür brauchen. Und dann war ich immer noch 6 Monate oder 9 Monate schneller, als ich laufen gelernt habe. Wobei heute ja dann die Angst umzukippen ja mitspielt, also vielleicht brauche ich doch ein Jahr.
Du kannst ja ein paar Matten aussehen.
Genau, wir können es ja mal anfangen zu lernen. Ne? Ja, also letztlich können wir alle als Fazit sagen, wir haben alle große Ängste oder kleine Ängste in uns, haben uns vielen schon gestellt und sind im Grunde genommen immer mit etwas Positivem danach belohnt worden.
Ja.
Immer.
Und wir können sagen, Mut war immer der Schlüssel, um an die Angst ranzugehen, oder nicht? Mhm. Muss ja Mut haben. Mhm. Zu sagen, ich nehme die Angst jetzt in die Hand.
Ja.
Oder?
Ja. Ja. Absolut.
Also ist das keine Angstfolge, es ist eine Mutfolge.
Ja. Ja. Und es ist auch nie dramatisch und schlimm, Ängste zu haben. Es ist keine Schwäche, überhaupt nicht. Sondern es ist ganz toll, wenn man sich der Angst einfach stellt. Schwäche ist es eher, sie nicht zuzulassen und es nicht anzugehen, das Thema.
Ja.
Jetzt habe ich ein Thema neben der Spur. Ich weiß nicht, ob das zu Angst gehört, Selbstvertrauen oder Selbstzweifel. Jetzt nehmen wir mal eine Frau, die lernt einen Mann kennen und das läuft nicht. Sie wird enttäuscht, weil er vielleicht nicht reell ist. Ist nicht ihr Typ, passt einfach nicht. Er beschubst sie, sagt nicht alles. Kommt der Nächste, den sie kennenlernt. Ähnliches Muster. Das Ganze zweimal, dreimal, viermal. Man sagt ja, es gibt ja Menschen, die ziehen immer das gleiche Profil an. Hm. Irgendwann haben die einen Brass auf die Männer generell. Das heißt, wenn irgendwann vielleicht mal der Prinz kommt, hat er vielleicht gar keine Chance mehr, diese Frau zu erobern. Was haben wir da für ein psychologisches Thema, dass auch, ich will das jetzt mal so sagen, diese Frauen, die eigentlich gebranntes Kind sind, doch wieder Mut schöpfen, für sich und auch für die Zukunft gerüstet zu sein und sagen, ich finde meinen Prinzen.
Ja, ich denke, dass wir ziehen das an, was wir verdienen und wir ziehen auch die Menschen an, ja, in dessen Energien wir sind. Und wenn wir immer wieder die gleiche Sorte Mann anziehen, wir als Frau und umgekehrt als Mann gilt das ja auch immer die gleiche Sorte Frau, mit denen wir nicht happy sind, dann heißt es am Ende des Tages, dass wir uns erstmal mit uns selber beschäftigen dürfen. Das heißt, erstmal schauen, warum ziehe ich immer diese Männer an? Was mag ich an denen nicht? Was wünsche ich mir? Was möchte ich denn überhaupt? Wie darf denn mein Traumprinz, meine Traumprinzessin, meine Traumfrau überhaupt sein? Was darf mein Glück ausmachen mit meiner Beziehung, mit meiner Partnerschaft? Und wenn ich das weiß, dann oder andersrum, das darf ich erstmal wissen und dann darf ich auch mir Zeit nehmen für mich. Wie wirke ich denn überhaupt auf andere? Das kann die Optik sein, das ist aber eher auch, wie gebe ich mich, wie spreche ich, wie bin ich von der Persönlichkeit denn? Was habe ich in mir, was andere fühlen, welche Ängste habe ich in mir, bin ich devot, bin ich eher jemand, der kontrollierend ist oder bin ich jemand, der alles beherrschen möchte. Das sind ja alles so Sachen, die natürlich in einer Beziehung vielleicht nicht unbedingt schön sind für den Partner. Wir haben ja alle unsere Themen und wir dürfen erstmal an uns arbeiten, erstmal an unseren Themen, die wir haben, die dürfen uns bewusst sein. Um sich das ins Bewusstsein zu holen, dürfen wir uns auch mit den Menschen umgeben, die einem das ehrlich und klar sagen und nicht immer nach dem Mund reden. Das ist natürlich auch wichtig. Und ja, dann dürfen wir die Themen bearbeiten. Und da sind wir wieder beim Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das muss jetzt kein Coach sein unbedingt. Man kann ganz viel mit anderen Möglichkeiten machen. Man kann viel lesen. Man kann, glaube ich, Sport machen. Jeder hat ein Thema. Wir können heute alles lesen. Wir können ganz viel Podcasts auch diesbezüglich hören, Hörbücher hören. Wir haben alle ein Thema, wo wir sagen, oh, das ist ein bisschen doof, das ärgert mich, das mag ich nicht an mir, da möchte ich gerne raus. Und dann dürfen wir uns dahingehend auch entwickeln. Und wenn wir uns in der Persönlichkeit weiterentwickeln, werden wir andere Menschen anziehen. Das ist ja das, was ich vorhin schon sagte. Und dann werden wir auch den Partner anziehen, den wir uns wünschen. Und ich glaube, wichtig ist auch wirklich manifestieren. Das hört sich so super spirituell an.
Also dran glauben.
Im Grunde genommen manifestieren wir jeden Tag. Hm. Wir tun es alle unbewusst. Das tun wir seit unserer Kindheit. Das heißt, wir wünschen uns Dinge oder begeben uns schon in die Situation hinein, die wir einfach schön finden. Und natürlich wünschen wir uns alle einen Partner, der so und so aussehen soll und der gewisse Sachen einfach mitbringen soll, die schön sind für uns, wo wir mit uns wohlfühlen. Das ist Manifestieren im Grunde genommen. Also uns gewisse Dinge vorstellen. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist und dass wir auf unseren Bauch auch hören dürfen. Dieses Bauchgefühl ist bei ganz vielen Menschen auch mittlerweile verloren gegangen, weil wir damit ja auch nicht mehr arbeiten dürfen. Die Kinder dürfen es im Kindergarten. In der Schule lernen wir rechnen, lesen, schreiben und wir lernen einfach, dass Kopfarbeit das Allerwichtigste ist und vergessen dadurch, auf unseren Bauch zu hören. Manche können das intuitiv immer noch und hören auf ihr Bauchgefühl. Bei manchen kannst du das auch wieder beleben. Das kannst du aktivieren. Wir haben es alle in uns. Es darf aktiviert werden. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Es ist nicht unbedingt überlebenswichtig in unserer Gesellschaft heutzutage. Und trotzdem ist es wichtig, auf den ersten Moment zu hören, wenn uns Menschen begegnen. Ah, ist das gut für mich? Da ist doch irgendetwas. Oder egal, worum es geht. Und ich glaube, das dürfen wir nicht überhören, das Bauchgefühl. Sondern das Bauchgefühl ist so der erste Indikator, der sagt, ist super. Oder nee, hier stimmt was nicht. Ist nicht richtig. Manchmal kann man es nicht greifen, warum es nicht richtig ist. Trotzdem aufs Bauchgefühl hören, das Aktivieren des Bauchgefühls. Gibt es auch Tools, um das zu tun? Auch wieder in der Rise Up and Shine University habe ich es gelernt. Ich hatte es vorher schon, aber auch das ist ein Tool. Also wenn man so ein ganzheitliches Coaching einmal macht, da gibt es so viele verschiedene Sachen, die du wieder lernst, zu aktivieren und damit zu arbeiten. Und das, glaube ich, ist so ein ganz großes, rundes Thema. Auch das geht nicht von jetzt auf gleich.
Ich sage ja, dass die Menschheit immer fauler wird, bequemer wird. Also wie gesagt, Diät brauche ich nicht. Ich habe ja Ozempic als Abnehmspritze. Wenn ich jetzt sage, meinen Traumprinzen, den finde ich doch im besten Fall draußen, in der freien Wildbahn. Aber dafür müsste ich mich bewegen. Es gibt ja Dating-Apps. Ich kann das doch vom Sofa machen, vom Handy aus. Und dann wundere ich mich, dass ich vielleicht immer das Gleiche anziehe, weil meine Bilder vielleicht auch suggerieren, das und das, und trifft vielleicht immer die Charge von Männern. Kann das auch sein? Also, wo hast du deine Frau kennengelernt, Erik?
Tinder.
Was waren denn die Attribute, die euch haben matchen lassen?
Die Bilder.
Also es geht doch, ne? Es geht doch.
Also ich würde sagen, ja, ich bin da so ein bisschen auch bei Alex, wenn sie sagt, hey, Dinge, die irgendwie zusammengehören oder alles fügt sich irgendwie. Also ich bin jetzt auch nicht so unbedingt spirituell, aber ich glaube irgendwie schon, weil in einigen Bereichen finden sich die Dinge, die sich finden lassen sollen. Man ist ja zum Beispiel, man weiß ja auch nie, gerade bei einer Partnerschaft, man weiß nie, hey, bleiben wir für ewig zusammen, weil sich ja bestenfalls beide auch stetig weiterentwickeln. Toll ist es oder wäre es, wenn sich beide natürlich irgendwie mit den gewissen Schnittmengen zusammen weiterentwickeln, aber eine Garantie dafür gibt's ja nicht. Mhm. Und wenn wir jetzt irgendwie mal darauf gehen, was du anfangs gefragt hast, ich glaube, wenn du immer wieder den gleichen Typen anziehst von Mensch, der dir nicht gut tut, dann musst du an dir arbeiten. Mhm. Weil das sind ja, würde ich jetzt einfach sagen, häufig Dinge, die ja auch wieder weit zurückliegen. Ich glaube, bestes Beispiel, was wir jetzt nehmen können, ist irgendwie so, wie nennt man das denn? Nicht Papa-Komplex, sondern Vater-Komplex, ganz genau. Dass du immer wieder solche Menschen dann anziehst, die dich ja vielleicht dann irgendwie, am Anfang ist alles toll und schön und dann geht die Blase langsam weg und dann fängt es an und die Leute sind manipulativ, bauen Druck auf, was auch immer, weil die das irgendwie gewohnt sind, in so einem Umfeld zu sein, und das Unbekannte macht ja immer Angst. Warum sollte ich jetzt einen Partner nehmen, der mal ganz anders ist? Ich kenn's ja gar nicht. Und das würde mir auch wieder Angst machen, das Ganze irgendwie. Also gehe ich doch wieder zurück in das Unbekannte. Und gerade auch so Thema Beziehung oder Partnerschaft. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn alles irgendwie zu schnell gegangen ist und man sich gar nicht richtig hat kennenlernen dürfen, dann ist zuerst alles ganz toll, dann wird alles ganz scheiße. So, weil einfach diese Schnittmengen, ja, die Ebenen, auf denen wir uns da begegnen, noch gar nicht richtig ausgelotet wurden. Und was gibt es da überhaupt alles? Was ist das überhaupt, ein Mensch, den ich gegenüber habe? Ich meine, auch ihr werdet sicherlich immer nochmal neue Dinge an euch erkennen. Und passt eigentlich auch wieder zu dem, was wir gesagt haben. alles, was irgendwie ein bisschen langsamer vonstatten geht, das hat auch eine gewisse Qualität.
Absolut. Mhm.
So, und ich kann nur sagen, mit meiner Partnerin jetzt, ich hatte noch nie jemanden, mit dem ich so viel Konfliktpotenzial hatte, weil wir aber für uns beide weiterkommen wollen. Mhm. Weil wir dann an einem Tisch sitzen und über diese Dinge sprechen können, ohne dass der Gegenüber sich persönlich angegriffen fühlt. Weil es ist doch ein anderer Mensch vor mir. Und wenn ich jetzt möchte, dass mir jemand nach dem Mund redet, dann hole ich mir einen Papagei. Mhm. So, aber ich möchte ja daran wachsen dürfen. Wie oft habe ich schon irgendeinen Input von ihr bekommen, wo ich mal meine Sichtweise überdenken durfte.
Und hast Danke gesagt.
Und habe Danke gesagt, ganz genau, ja. Davon, also habe ich wirklich einige Nachrichten, wo sie sagt Danke, ich sage Danke, weil wir einfach mal eine andere Sichtweise aufgezeigt bekommen. Immer mit dem Hintergrund, hey, wir möchten uns entwickeln. Mhm. Und das ist etwas ganz, ganz Großartiges. Mhm. Und ich wünsche mir natürlich, dass das meine letzte Partnerin ist. Aber selbst wenn das nicht passiert, bin ich jetzt in der Zeit, wo wir zusammen sind, wo wir uns kennenlernen durften, schon gerade was Sache Partnerschaft angeht, also ist sie diejenige gewesen, wo ich am meisten von lernen durfte.
Mhm. Schön.
Und das ist etwas ganz Großartiges. Mhm.
Ich habe ein Beispiel. Ich habe eine Freundin, die ganz lange Jahre Männer angezogen hat, die nicht gut waren für sie. Und immer wieder ist sie darauf reingefallen. Immer wieder. Und das war natürlich nicht schön für sie und hat sich selber irgendwann mal gefragt, warum das so ist. Und wir haben dann auch immer mal ein bisschen drüber gesprochen. Sie ist dann auch länger krank gewesen und haben viel in der Zeit miteinander geredet und sie hat gute Unterstützung, glaube ich, auch von vielen engen Freundinnen gehabt. Und sie hat ihr ganzes Leben aufgearbeitet. Sie hat ein Buch geschrieben, nur für sich, über ihr Leben. Und hat ganz viele andere Dinge noch gemacht, weil sie gesagt hat, es liegt an mir. Und ich darf erstmal mich kennenlernen und in meine Entwicklung reingehen. Ja, und dann hat sie auch über Tinder tatsächlich ihren jetzigen Freund kennengelernt. Die sind jetzt im Dezember auch schon ein paar Jahre zusammen, 4 oder 5 Jahre. Sind super glücklich, ist ein ganz anderer Typ Mann als das, was sie vorher hatte. Und das zeigt einfach, dass es wirklich Zeit braucht, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und dann ziehst du einfach auch andere Leute in dein Leben. Und das freut mich für sie einfach so unheimlich, weil das vorher alles immer Grütze war. Und sie ist eine ganz, ganz tolle Frau. Und ich mag sie unheimlich gern. Sie ist jetzt auch Mama geworden. Wir haben eine ganz süße Tochter. Und das ist einfach alles wunderschön, so zu sehen, wie sich das entwickeln kann. Großartig.
Ja, toll.
Ja, so kann das gehen.
Ja.
Ja. Und dir habe ich es ja auch schon mal gesagt, ich habe dich ja auch manifestiert.
Ja, wir hatten keine Balzzeit, auch keine Promotionzeit oder sowas. Wir hatten keine Schokoladenseiten, die wir jeden Tag rauskehren mussten. Wir kannten uns einfach schon unendlich lange, bevor wir zusammengekommen sind. Unter Alltagslast, Sorgennöte des jeweils anderen. Und von daher gab es keine Promotion-Wochen. Wir mussten uns gar nicht bemühen um uns, überhaupt nicht.
Ja, schön.
So, na gar nicht. Haben aber irgendwann festgestellt, gleich und gleich gesellt sich gerne, kann man auch aus einem Napf fressen.
Schön pragmatisch.
Ja, auf jeden Fall war das nicht, Gegensätze ziehen sich an, weil davon halte ich heute gar nichts mehr. Aha. Gegensätze ziehen sich an, das unterschreibe ich gar nicht mehr. Ich sage, gleich und gleich gesellt sich gern.
Ja, absolut. Das ist ja auch im Freundes- oder Bekanntenkreis so. Also wenn du viele, viele Punkte hast, wo du einfach miteinander Verknüpfung hast, das ist einfach, das hält einfach auch länger, das ist schöner und ich denke auch, gleich und gleich gesellt sich gern.
Guti. Sind wir auf der Zielgeraden? Habt ihr noch Themen? Hast du was auf der inneren Kladde noch, wo du sagst, da willst du noch rein?
Wir könnten noch stundenlang weitersprechen.
Okay, dann sind
aber
wir durch.
Genau, ich glaube, es geht einfach, oder wir haben, denke ich, den Hörern auch, die Menschen, die sich das jetzt, wie lang haben wir jetzt aufgenommen?
Genau wie letztes Mal.
Wow.
103 Minuten, Stunde 43.
Ich fand es auch heute wieder sehr schön und was du gesagt hast, das finde ich auch ganz toll. Hab den Mut, ins Außen zu gehen. Hab den Mut, etwas an euch zu verändern, euer Leben weiterzuentwickeln. Und wenn ihr diesen Mut fasst, dann werdet ihr in der Regel auch dafür belohnt.
Genau, hab den Mut und nimm dir die Zeit, Wie gesagt, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht.
Mhm. Und startet direkt. Wartet nicht. Wartet nicht.
Ja, neues Jahr, neue Wege.
Macht es sofort.
Jetzt, wann, wenn nicht jetzt? 2026 steht vor der Tür.
Jetzt und heute.
Wie viel sehe ich bei Instagram oder WhatsApp in dem Status oder in Stories und was war das doch wieder für ein verkorkstes Jahr? Und 26 wird übrigens ja für alle besser, weil ja auch eine ganz andere Sternkonstellation ist. Und da sage ich dann auch zu den Leuten, ach so, die Sterne waren jetzt für 25 verantwortlich, nicht du oder wie? Es waren ja die Sterne, es war eine verkorkste Konstellation. Ja, und 26 natürlich. Ist die viel bessere. Dann komme ich aber gerne im Juni 26 nochmal auf dich zurück und guck, ob die Sterne wirklich so gut waren. Das ist ketzerisch, ich weiß das, aber ich lege gerne den Finger in die Wunde.
Ja.
Na? Ja. Okay. Ja, es ist einfach so. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Und Erik wird jetzt hier eine Drehtür kriegen, die bauen wir gleich ein, er hat das Werkzeug mitgebracht, weil wir eben gesagt haben, er hat so viel im Köcher und das heißt, wir werden auch einige Shorts machen, also es können 7-Minuten-Podcast sein, das können 15-Minuten-Podcast sein, 20-Minuten-Themen sein, wenn wir sagen, komm, das geht jetzt hier rubbel die Katz, das muss aber gesagt werden oder wir haben gerade einen Geistesblitz und das wird eben auch sein, dass wir uns mal einen Tag wegschließen und vielleicht 5 Folgen hintereinander aufnehmen, weil wir gerade sprudeln, weil du hast ja auch gesagt, wir könnten ewig weitermachen und so werden wir das dann auch im nächsten Jahr machen. Da finden wir dann auch unsere Zeiten. Wir wissen, dass du sonntags jetzt dann im Beschlag bist. Na, aber wir finden auch andere Tage, andere Abende und wir sind ja auch Nachbarn. Letztendlich können wir jederzeit aufnehmen. Wir können vorproduzieren und ja, Themen haben wir mehr als genug.
Absolut. Also ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und ja, habt einfach eine schöne Zeit.
Erik, vielen, vielen Dank. Schön,
danke,
dass du
euch
da warst.
Bis bald.
It's time for you to look within yourself and decide that I'm in charge of my destiny. I'm in charge here.